Menschen, Spiele, Emotionen. Polynös, der monatliche Spiele-Podcast auf polynö.de.
Grüß Gott und hallo, liebe Hörerinnen des Polynö-Podcasts. Wir haben eine Überraschung für euch. Ein neues Format. Polynös. Tolles Wortspiel, oder? Mal gucken, ob das der finale Titel wird. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber wir dachten uns, da wir von so vielen Seiten aufgefordert wurden, mal an der Technik ein bisschen zu schrauben, ja, und den Klang ein wenig zu verbessern, haben wir uns gedacht, wenn wir das schon machen, dann muss sich's auch lohnen, ja, für alle Vierteljahre mal 4 Stunden Podcast geben wir das Geld nicht aus. Dementsprechend habt ihr jetzt ein frisches monatliches Format für euch, in dem wir so ein bisschen ablichten wollen, was so gerade läuft. Also in diesem Monat, was läuft im Monat drauf? Dawn, möchtest du noch ein bisschen ergänzen, worum es hier uns geht?
Genau, Sinn der Sache sollte es immer sein. Also die Sache ist ja die, es gibt teilweise so viele Sachen, wir spielen andere Spiele, über die wir nicht schreiben, oder es gibt irgendwelche Meldungen. Wir haben quasi keinen Platz dafür, das irgendwie überall unterzubringen. Und deswegen kam dann die Idee auf, dieses Format zu bringen, dieses Format zu nutzen, um dann über diese Themen zu schreiben, zu sprechen.
Es wird jetzt keine, trotz des Titels, keine News-Sendung, also wir haben keinen Aktualitätsanspruch in dem Sinne, außer dass wir natürlich schon uns in der Zeit, in dem Zeitraum bewegen, in dem die Folge auch rauskommt, aber wir sprechen weiterhin über das, was wir möchten und das, was uns interessiert. Also wenn ihr irgendwie wollt, dass euch jemand die aktuellen Releases vorbetet oder die aktuellen News runterrattert, seid ihr weiterhin falsch bei Polynö. Aber ich denke, die Leute, die sich das überhaupt antun, unsere Podcasts zu hören, die erwarten das auch gar nicht.
Also es soll halt keine komplett Rundumschau sein über alles, was lief, sondern ja, was uns eben halt interessiert. Ne? Wir wollen nicht die GameStar sein oder sonst irgendwie was.
Nee, die schon gar nicht. Aber auch nicht vergleichbare Publikationen oder vergleichbare Podcasts. Und ja, wie ihr schon gehört habt, will ich das nicht alleine machen. Und auch der Don ist nicht der einzige Co-Moderator hier dabei. Hätten wir da noch den Christian?
Bin ich schon dran? Hallo.
Ja, grüß dich. Und den Molo.
Schönen Abend. Oder schönen Nachmittag. Oder schönen Morgen.
Schönen Nachmittag oder schönen Morgen oder gute Nacht.
Nacht.
Gerne auch, ja. Genau, und wir werden das jetzt alles so in wechselnder Besetzung machen. Und sicherlich wird auch der Pascal mal da sein und der Spieler 2 und die Doreen und so weiter.
Oder auch andere Gäste eben halt. Die wir uns
richtig, oder eben auch sehr gerne Gäste. Und wie wir letztens erst von einem deutschen Erfolgspodcast erfahren haben, wer keine weiblichen Gäste hat, der ist selbst schuld, der will das nicht anders. Deswegen möchten wir auch ganz gerne Bloggerinnen ermutigen, mal hier teilzunehmen. Also wenn ihr Lust habt, wenn ihr bloggt und irgendwie Bock habt, mal an so einem Podcast teilzunehmen, mit einer Reichweite von mindestens 3 Leuten, dann meldet euch einfach bei uns, ja. Schreibt uns an, gerne auf Twitter oder so, oder über die Homepage, da gibt's, glaube ich, auch E-Mail-Adressen von uns? Bestimmt. Und dann könnt ihr gerne mal Takte sagen über das, was euch bewegt. Und da steigen wir auch gleich mal ein, würde ich sagen, ne, in diese Themengebiete, die wir uns überlegt haben. Also wir dachten, wir teilen das erstmal so grob auf in, was spielen wir gerade oder was haben wir gerade gespielt? Dann so ein bisschen, was ist aktuell, was interessiert uns an, ja, was gibt's für News, die uns persönlich ansprechen und was kommt so raus, was uns interessiert? Und als drittes haben wir dann eben so Meta-Themen, ja, also haben wir irgendwie was Besonderes irgendwo gesehen oder gehört oder müssen wir über eine Konsole reden, zum Beispiel, Foreshadowing hier, sowas in die Richtung. Mal gucken, das ist halt noch ein loses Konzept, wir haben uns das so am Reißbrett überlegt, haben das ausdiskutiert, wie wir sind, basisdemokratisch.
Also es kann sein, dass sich dann auch hier noch einiges ändert. Es ist ein Versuch und zum einen gucken wir, dass wir hier technisch, das soll ihm halt noch weiter wachsen und sich verbessern und es wird sich eben halt alles noch finden und wir werden da noch reinkommen. Aber als Besonderheit für einen Podcast, es gibt ihm halt nicht ein Thema, sondern ja, wir quatschen quasi auch frei von der Leber weg.
Eigentlich hören wir uns nur selbst gerne reden und das ist mal wie klar eine Möglichkeit, dem zu frönen. Wunderbar.
Das soll dann ungefähr eine Stunde laufen oder 1,5 Stunden.
Ganz grob folgen wir noch den goldenen Regeln des, wie halte ich einen Vortrag. Also Beginn, kündige an, womit du den Vortrag gestalten willst, dann Inhalt des Vortrages und Schluss ist dann, worüber du gerade einen Vortrag gehalten hast.
Tun wir das?
Molo, was? Hast du etwa mal studiert? Ja, nee. Also ich habe das...
ich war nur in der Uni, weil da war geheizt und so.
Genau, und dann die Mensa und so. Naja, ihr kennt das. Aber wir steigen direkt ein. Erster Punkt, spielte gerade. Christian, wir gehen einfach mal alphabetisch vor. Was hast du zuletzt gespielt? Was spielst du derzeit? Was möchtest du uns darüber erzählen?
Also eigentlich wollte ich ja gerade Rime spielen, das diesen Monat bei PlayStation Plus kostenlos mit im Abo drin ist. Für alle, die irgendwie so die Optik von Shadow of the Colossus mochten, beziehungsweise so ein bisschen quasi das Spielgefühl von Team Ico spielen, glaube ich, ein echt schöner Titel. Wie gesagt, wollte ich eigentlich gerade spielen, gibt's aber leider noch gar nicht. Also soll diesen Monat kommen, ist aber noch irgendwie noch nicht draußen.
Das am Dienstag. Ich freue mich auch schon drauf.
Ich glaube, es ist immer erste Dienstag im Monat, ist das immer, ja.
Man hat mich da ein bisschen zu früh gefreut anscheinend. Deswegen spiele ich gerade immer noch Call of Duty World War II und ich hasse es.
Warum eigentlich?
Ja, das hast du das gekauft oder was?
Ich habe mir das erschreckenderweise tatsächlich gekauft. Ich glaube sogar noch in der Erscheinungswoche. Ich weiß gar nicht warum. Ich hatte irgendwie mal wieder Bock auf einen Online-Shooter. Dumm gleich gut, habe ich gedacht. Und nee, ich habe damals Call of Duty Modern Warfare habe ich wirklich sehr gern gespielt. Black Ops den ersten Teil auch noch und dann Modern Warfare 2 war so das Letzte, was ich mir angetan habe. Und ich habe jetzt so lange keinen Modern Warfare mehr gespielt, dass ich einfach mal wieder wissen wollte, wie ist denn da gerade so der Stand der Dinge quasi. Und ich muss sagen, die Kampagne ist der totale Rotz. Genau das.
Surprise.
Genau. Das heißt, du spielst wirklich Online-Matches jetzt mit dem Call of Duty.
Genau. So die letzten Teile waren ja alle wohl ein bisschen sehr schnell und ein bisschen sehr hektisch und irgendwie entweder nur noch für hyperaktive Kids oder für Menschen, die irgendwie ordentlich Ecstasy geschluckt haben. Das Neue sollte ja dann oder ist jetzt auch wieder deutlich langsamer angesiedelt, ja im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, da war einfach noch nicht so mit Rocket Jumps und Wall Jumps und keine Ahnung was. Hat man mir erzählt.
Aber mit Zombies.
Aber mit Zombies, genau. Nazi-Zombies.
Ja.
Nee, aber Nazis gibt's in dem Spiel ja nicht, ne? Muss man ja sagen. Auch in der internationalen Version nicht, ne?
Im Multiplayer nicht, im Singleplayer schon.
Ja, aber da gibt's doch keine Hakenkreuze und Co. Oder heißen die auch Nazis da?
In der internationalen Fassung ja, ja.
Ach so, ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Weil es gab ja eine Kontroverse bei Wolfenstein und so. Und also hat's bei Dings ja bei Call of Duty meines Wissens nicht gegeben. Ja?
Nee, da ist aber auch kein Hitler zu sehen, soweit ich weiß. Ich habe die Kampagne aber auch nicht durchgespielt, weil die mir wirklich zu dumm war. Und
ja, aber dauert die nur 5 Stunden, oder?
Ja, keine Ahnung, ich habe nur 2 gespielt, glaube ich.
alles gesehen.
Ich weiß auch nicht, ich finde auch den Multiplayer immer noch nicht so richtig geil, also da fand ich Modern Warfare irgendwie deutlich besser. Das Ding hat ganz viele Ecken und Kanten, die mich total nerven und trotzdem habe ich mittlerweile, glaube ich, 60, 70 Stunden reingesteckt.
Nee, weißt du, es gibt einen Trick, wie das mehr Spaß macht. Du musst einfach mehr Lootboxen kaufen.
Ah, ja.
Wenn du da nochmal so 50, 60, 100, 150 Euro rein versenkt hast, dann soll das richtig geil werden.
Oder was anderes spielen, das soll auch helfen.
Nee, es ist wirklich so ein bisschen, es ist ambivalent. Also irgendwie kann man nicht davon lassen. Irgendwie will man doch immer so diese ganzen Tagesaufgaben, die es so gibt, wo es dann eben Lootboxen für gibt, erfüllen. Und so ein bisschen auch der Antrieb, da sein Skill-Level zu halten, ist, glaube ich, auch ein bisschen dabei. Wenn man sich erstmal so weit reingefuchst hat, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber dass man gegen das Jungvolk, was da irgendwie ein Track nach dem anderen abzieht, mithalten kann. Ich weiß nicht, da sind trotzdem irgendwie so viele Punkte, wo ich sage, nächstes Mal lieber doch nochmal ein bisschen länger auf die Weide und ein bisschen besser ausarbeiten. Weiß ich nicht, ich kann es nicht mal festmachen, was mich jetzt genau nervt, außer diesem ganzen Lootbox-System und das irgendwie so dieses ganze System, was da integriert ist, von wegen anderen Spielern auch zu zeigen, was man da Schönes an Loot abgeräumt hat. Das wird einem ja permanent auf die Nase gedrückt, so von wegen, nach jedem Spiel kriegt man ja angezeigt, wer wie viele Lootboxen gewonnen hat. Das ist so nervig, das ist wirklich furchtbar. Der einzige Vorteil an dem System im Gegensatz zu Battlefield ist meines Erachtens, dass es nichts Spielentscheidendes bislang gibt, was in den Lootboxen drin ist. Du kannst dir das Zeug für echt Geld kaufen, du kannst aber auch genauso gut bestimmte Missionen, Aufgaben erfüllen, die du vom Headquarter da abholen kannst. Und da gibt's die auch als Belohnung für, aber es ist alles nur kosmetisch.
Wollte gerade fragen, ich habe das gar nicht so verfolgt, aber hauptsächlich sind es, glaube ich, nur Skins oder so, ne, die es da dann gibt.
Genau, du kriegst irgendwie 1000 Varianten für irgendwelche Griffe von Waffen, wo irgendwas draufgemalt ist. Du
kannst die Kostüme, so ein Quatsch. Ja, aber ich finde, also ohne da tief einsteigen zu wollen, diese Lootbox-Diskussion, aber ich finde es halt trotzdem, das habe ich so beobachtet, dass da viele jetzt so apologetisch daherkommen und sagen irgendwie, ja, es ist ja nur kosmetisch. Ja, ist ja trotzdem Bullshit, weil das diese Lootboxen und wie du schon sagst, Christian, mit diesem, ja guck mal, was der und der da hat, die docken total an so Suchtmechanismen und so damit und auch bewusst, ja, um Leute dann irgendwie da reinzuziehen und das ist eben total chaotisch. Ob das jetzt spielentscheidend ist, dann ist es vielleicht noch beschissener, also EA ist da ja ganz gut drin, dass dieses Lootbox-Rad sozusagen so weit zu drehen, wie es nur geht, aber wenn du eben so manipulative Sachen machst, die dann eben echtes Geld kosten, um diesen heiligen 60-Dollar-Preis nicht zu überschreiten, dann sprichst du eben schwache Leute an, die das, also schwachen Anführungszeichen jetzt, die da anfällig sind, Kinder zum Beispiel, ne? Die irgendwie Daddys Kreditkarte kriegen und so ein Scheiß. Also da gab es ja auch schon prominente Fälle. Also ich finde das unmöglich. Diese ganze Lootbox-Kiste, ich spiele nicht online, ein Glück, aber das zieht ja sogar in Singleplayer-Sachen rein. Ätzend.
Einfach und das ist ganz, ganz perfide gemacht, weil du hast halt dann zwischendurch auch mal, also du hast ja dieses Headquarter, das ist ja nochmal so ein eigener Space, wo man quasi irgendwo an der Normandie am Rand quasi.
Ja, Normandie Beach, ja, genau. Aber auch geschmacklos, wie die, abgesehen von Call of Duty immer geschmacklos, aber.
Ja, komplett. Naja. Aber wo du halt quasi so einen Online Social Space hast, wo du alle möglichen anderen Spieler siehst, die da rumlaufen und ihre Lootboxen auch öffnen, das kannst du dir dann mit angucken. Und es gibt dann auch tatsächlich mal zwischendurch so Tagesaufgaben, wo du gesagt kriegst, öffne eine Lootbox mit 15 Menschen, die zuschauen.
Yay! Das ist doch genau das, was ich meine. Das ist doch genau das. Das ist diesen Druck ausüben. Also Leute mit Suchtaffinität, zu denen ich mich auch zählen würde, definitiv, da reinzubringen. Also das ist wirklich zynischer Marketing-Bullshit, Verwertungs-Bullshit hoch drei, ja.
Ich bin da irgendwie hin und her gerissen. Also ich weiß nicht, ich denke da zum Beispiel an Overwatch, wo man dann die Skins halt durch In-Game-Währung verdienen kann eben halt. Wo ich mir dann eben halt denke, okay, es gibt irgendwie eine faire Möglichkeit, ne, wie es dann zu schaffen ist und sind halt nur Skins oder so. Und da denke ich mir, okay, ist fein. Auf der anderen Seite, ich glaube, da kam auf Kotaku irgendwie so ein Bericht von Dude, der eben halt meinte, ey Leute, ich bin spielsüchtig und ich gebe halt viel Geld aus. Und da denke ich mir, ja okay, ja, ist natürlich auch doof.
Es ist auch Leute so, weiß ich nicht, zu treffen ist, so OCD-Leute, ja, Obsessive-Compulsive Disorder, die einfach so Drang haben, das vollständig zu machen und dann irgendwie hast du dann eine limitierte Skin, was weiß ich, so Halloween-Skins oder so, die gibt's dann halt nur einmal in einem Zeitfenster und wenn du dann nicht genug Punkte erspielst, den Scheiß dir über Ingame-Währung zu kaufen, na, dann musst du es dann eben doch mit Dollar, Euro, Pfund, was auch immer bezahlen und klar, egal was du tust, es gibt immer irgendwas, was Leute betrifft oder trifft, ja, die bestimmte Eigenheiten haben, sage ich es mal, ja, um nicht Werten zu sprechen, aber das zieht ja auf solche Leute ab, muss man ja auch mal so sehen. Das ist genauso zynisch wie das Gerede bei Handyspielen von den Wahlen, die Tausende von oder Hunderte von Euro oder Tausende von Euro ausgeben für irgendwelche Ingame-Geschichten. Die zielen auf die ab. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie die aus Versehen mitnehmen. Das kannst du mir nicht erzählen. Also das sind börsennotierte Unternehmen und die haben Bock drauf, Geld zu verdienen natürlich. Und dann nimmst du eben schwache, wie gesagt, in Anführungszeichen, Leute mit, die auf so einen Scheiß ansprechen. Das finde ich zynisch.
Ja, und Activision ist da ja besonders gut drin. Es gab ja irgendwie im Dezember oder November gab es da sogar eine Meldung, dass sie sich jetzt irgendwie Pay-to-Win-Mechanismen haben patentieren lassen. Also ja, allein stimmt, das stimmt, zeigt stimmt, ja, dass sie das hier nicht nur in Kauf nehmen, sondern bewusst pushen. Was insofern natürlich schade ist, weil eigentlich der Multiplayer-Part, also zumindest der von Call of Duty, eigentlich relativ tadellos ist. Also das macht Spaß. Die Maps sind jetzt nicht die größten, sind auch nicht sonderlich abwechslungsreich, also im Look schon, aber jetzt in der Wegeführung nicht. Du kannst immer nach links, du kannst nach rechts, kannst geradeaus und also von deinem Startplatz, aber du hast immer so drei Schläuche quasi, die du nehmen kannst und alles trifft sich irgendwo in der Mitte.
Für viel, viele Spieler sind die Maps immer so angelehnt? Gibt's da irgendwie was?
Das ist, glaube ich, im Maximum sind es 12. Ich spiele ja hauptsächlich Domination.
Also 6 gegen 6 oder 12 gegen
6? 6 gegen 6, genau. Ah, okay. Und ja, im War-Modus sind es dann, glaube ich, 14 bis 16. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also das ist auch nochmal ein schönes Ding, was sie gemacht haben. Es gibt diesen War-Modus, der orientiert sich ein bisschen teilweise an Battlefield, würde ich behaupten. Du hast dann unterschiedliche Objectives, die du nacheinander erfüllen musst als Team. Und wenn du eins erfüllst, dann wird das nächste freigeschaltet. Und wenn dann gibt es einen Fortschritt auf der Karte, dann verlagert sich das Ganze ein bisschen und du hast immer ein Team, was angreift, ein Team, was bestimmte Posten verteidigen muss oder bestimmte Aufgaben erfüllen muss und das macht echt Bock. Der normale Multiplayer halt auch. Ich spiele halt meistens Domination, das ist so das, was mir am meisten Spaß macht. Gerade deshalb, weil eigentlich so insgesamt das Spielerlebnis als solches eigentlich ziemlich gut und ziemlich ausgewogen ist. sind dann so Mechanismen, die wie Lootboxen und ja, diese ganzen perfiden psychologischen Tricks, die dahinter hängen, sind natürlich umso trauriger. Aber damit würde ich das auch schon abhaken für mich. Also nicht das beste Spiel im Singleplayer, absolut nicht. Im Multiplayer macht Spaß, aber es ist auch nichts, was man unbedingt spielen muss.
Was ich generell irgendwie bei den Spielen nicht verstehe, ich hatte ja Modern Warfare 1 und 2 gespielt und dann Text dazu geschrieben, wo ich mich mal eigentlich so schön auskotzen konnte quasi. Und ich hatte dann auch ein wenig nachrecherchiert von wegen, okay, warum zum Teufel kommen diese Spiele so gut an? Weil die haben ja teilweise wirklich Verkaufsrekorde aufgestellt. Und der eine Punkt, den ich null nachvollziehen konnte, war das Spieltempo. Das heißt, hier, das ist ein Action-Ding und alles. Und ich stelle fest, naja, eigentlich hänge ich die ganze Zeit nur weiter auf das Auto-Healing.
Du meinst jetzt im Singleplayer?
Weiß nicht, oder ist das ein großer Unterschied? Zwischen Singleplayer und Multiplayer, ist das bei Multiplayer dann ganz anders oder was?
Ja, du hast im Multiplayer in dem Sinne nicht wirklich Auto-Healing. Also wenn du getroffen wirst, gibt es dann schon so ein bisschen diesen Mechanismus, dass du, wenn du eine Weile auf keinen Gegner triffst, dass du dann auch wieder irgendwie mehr oder weniger voller HP hast, wobei du die nie angezeigt bekommst. Also du weißt eigentlich gar nicht, wie es gerade um dich bestellt ist, außer du bist gerade wirklich kurz vorm Abnippeln. Im Singleplayer haben sie es tatsächlich so gelöst, dass du wieder Health Packs hast, die es ja lange Zeit nicht gab. Und da haben sie die wieder eingeführt, aber es funktioniert eigentlich auch nicht so richtig. Also das ist nicht so geil.
Aber ich meine, ich sag mal, jetzt vom Spieltempo her ist das dynamischer.
Ja, es ist eigentlich reinstürmen und abknallen. Es ist nicht so, es ist kein Counter-Strike. Es ist nicht taktisch, es ist nicht so richtig gut teamorientiert. Also klar, ich glaube, wenn du im Clan spielst und dich ordentlich abstimmst, kannst du ein bisschen mehr reißen. Aber es ist der schnelle Fun-Shooter für zwischendurch, würde ich behaupten. Also zumindest spiele ich ihn so.
Okidoki, dann haben wir uns da schon deutlich länger aufgehalten, als wir es pro Spiel eigentlich planen.
Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Das sind wir vielleicht
auch. Ach du, das muss ungefähr ein Tag her sein. Don, was hast du denn so Schönes gespielt? Du hast hier mehrere Spiele aufgeführt. Sag doch mal was dazu.
Ja, den Monat und damit das Jahr habe ich eingeläutet mit einem Spiel vom letzten Jahr eigentlich schon. Und zwar das Remake von dem ersten Teil einer japanischen Reihe. Der Os weiß natürlich schon, was es ist. Es ist eines von
geil, Alter!
Von Os geilen Spielen. Und zwar habe ich Yakuza Kiwami beendet, durchgespielt. Und ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß damit. Ich hatte schon längere Zeit gehabt, die Spiele mal zu spielen. Habe den ersten Teil für die PSO auch hier liegen. Und dann dachte ich mir aber, dann kam das Remake raus und ich dachte die ganze Zeit, ach komm, ich hab das Spiel eigentlich schon. Und dann dachte ich mir aber, ach ja, dann kaufst dir das. Tust was Gutes. Sehr funky. Ich bin ein großer Fan von Goro geworden. Ich will so ein verdammtes Goro-Hemd jetzt haben. Und ich lungere jetzt hier auch schon herum unter irgendwelchen Mülltonnen und sonst was, um irgendwelche Leute zu verkloppen.
Sehr gut.
Genau. Vor allem auch ganz interessant, es ist immer halt ein Spiel aus der PS2-Ära und teilweise habe ich das Gefühl, okay, man merkt es irgendwie so, keine Ahnung. Es hat schon so ein langsames Tempo, würde ich jetzt mal sagen, von wem man ist in der Stadt, man läuft hier und dorthin. Und
bist du sonst mit der Yakuza-Serie vertraut? Also hast du schon viel Yakuza gespielt vorher?
Da ich immer eine Reihe beim ersten Teil anfangen will, habe ich bisher noch nichts weiter gespielt.
Ah, okay. Ja, kann ich ja vielleicht mal reingrätschen, weil ich ja gar nicht so alter Yakuza-Fan bin. Also ich habe, obwohl es geht, ey, bin mit Teil 3 eingestiegen und da habe ich noch in Münster gewohnt. Das heißt, das muss auch schon so seine 5 Jahre her sein. Oh Gott. Naja, aber das ist schon sehr typisch für die Reihe, was da passiert, ja. Ich möchte dir trotzdem beipflichten, dass man merkt, dass das PS2 Wurzeln hat und das könnt ihr auch in meinem Text auf polynö.de nachlesen, der jetzt tatsächlich schon raus ist.
Mit dem du dich auch sehr schwer getan hast, oder?
Ja,
darüber kann man jetzt in diesem Format ja auch hin, das finde ich ja auch noch ganz toll.
Ja, wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber geredet, ich habe den Text eigentlich für ein anderes Projekt geschrieben und dann passte der da aber nicht rein und dann musste ich ihn nochmal überarbeiten und dann habe ich ihn nochmal überarbeitet und jetzt habe ich ihn wieder einen Monat liegen lassen, also der hätte eigentlich schon vor Weihnachten auf Polynö erscheinen sollen oder um Weihnachten rum und habe den dann ewig umgebaut, also wenn der jetzt scheiße ist, dann tut's mir leid, aber dann wisst ihr warum. Nein, aber also es ist eigentlich ein modernes Spiel in dem Sinne, dass es eben auf der Engine fußt, die auch Zero hat, Yakuza Zero, was meines Erachtens auf jeden Fall, das geht auch im Text hervor, das deutlich bessere Spiel ist. Und obwohl es da so adaptiert ist, merkst du eben dann die PS2-Provenienz, weil es ist einfach ein bisschen simpler und ein bisschen eckiger irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging mit den Bosskämpfen zum Beispiel. Ich fand die richtig scheiße. Also das war, gerade wenn die sich wieder auto-healen und so, wenn die sich selbst heilen und so, das war einfach so, hat sich so gezogen teilweise. Es hat keinen Spaß gemacht.
Ich fand, das ging. Man muss irgendwie ja teilweise herausfinden, wenn die sich selber heilen, dann muss man am besten zu einem bestimmten Kampfstil switchen und dann kann man einen Special-Move machen und das unterbrechen.
Ja.
Muss man aber erst rausfinden. Und, Moment. Entschuldigung.
Gesundheit.
Usa.
Und ja, kann man dann eben halt unterbrechen, aber ja, es wird dann eben halt viel erklärt, man muss viel eben halt herausfinden. Aber ja, insgesamt stört es mich nicht, weil PS2-Ära, finde ich, ist eine großartige Zeit gewesen. Vor allem jetzt eben halt auch, wo man merkt jetzt mit der PS4 kommen jetzt auch die ganzen japanischen Spiele wieder zurück, die ja bei der PS3 quasi seltener wurden oder wie Phil Fish gesagt hatte, richtig sackten. Ne, von daher bin ich da dann ganz happy, wenn ich dann irgendwie noch ein Spiel habe, was so seine PS2-Wurzeln hab. Wo ich dann auch verdammt überrascht war, weil das erste Yakuza ist auch irgendwie 10 Jahre her, aber da gibt's ja jetzt auch schon viele neue Teile. Ne? Also fast jedes zweite Jahr oder so kam dann ein neues Yakuza.
Ja, das greife ich am Rande im Text darauf. Also es gibt ja inzwischen in Deutschland oder im Westen allgemein Yakuza 1 bis 5. Dazu gibt es dann noch Yakuza 0, Yakuza Dead Souls. Also 7 Teile, aber da sind tatsächlich noch ein paar, die uns vorenthalten wurden. Also Yakuza, oh, wie hieß denn das nochmal? Es gibt doch eins, das irgendwie so im feudalen Japan spielt und so.
Ja, genau, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das heißt.
Nee, und 1 und 2 wurde auch mal remaked für die Wii U, was aber nicht so glorreich gewesen ist wohl. Und also, das ist eine große oder eine ausufernde Serie und auch gerade in Japan sehr populär. Und in Deutschland, also ich habe das in dem Text ein bisschen dem Umstand zugeschrieben, dass das jetzt, dass einfach die PS4 so verbreitet ist und dass sie deswegen das jetzt raushauen hier, weil es einfach sich lohnt. Da, wenn du viele Geräte hast, dann sind auch weniger populäre Titel grundsätzlich, verkaufen sich dann besser. Obwohl, sie, ganz haltbar ist die These nicht, weil die auch den Fünfer, der nur auf PS3 erschienen ist, schon veröffentlicht haben. Mag auch mit dem Digitalverkauf zu tun haben, dass der angezogen hat. Also der Fünfer erschien eben nur digital, ja, zum Beispiel.
Die Serie ist auch auf jeden Fall größer geworden, also populärer immer weiter.
Voll, ja.
Ne, habe ich das Gefühl. Eine Serie, die PS3, habe ich das Gefühl, überdauert hat, so wie Platinum Games.
Ich kann nur sagen, dass ich immer mehr aufgeladen bin mit einer Yakuza-Sympathie, die dazu führen wird, dass ich mich für irgendeinen der Titel entscheiden werde in nächster Zeit. Ich gucke mir jetzt noch an, wie das Songs of Life sich entwickelt, was der nächste Titel ist, der rauskommt.
Der 6. dann,
ne? Den sie um einen Monat verschoben haben. Der sollte im März schon erscheinen. Kommt jetzt aber erst im April. Yakuza 6 ist das, ja. Und das hat nochmal, wie gesagt, hat nochmal eine neue Engine, also wird noch fetter. Ja, es ist einfach, also ich bin gar kein so ein großer Japan-Fan. Also ich spiele überhaupt keine JRPGs oder sowas, ich finde das alles bescheuert. Also ich finde jetzt die Leute, die das spielen, nicht bescheuert, ja, bevor jetzt hier irgendwie welche Unterstellungen kommen. Aber ich kann damit nichts anfangen persönlich. Also seit Final Fantasy X bin ich da im Prinzip raus. Aber das ist so interessant, weil ich auch diese japanische Gesellschaft und japanische Kultur so theoretisch interessant finde, sag ich mal. Und das da meines Erachtens ganz viel transportiert. Gut, ob das jetzt authentisch ist, dieses böse Wort authentisch, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Es ist auf jeden Fall authentischer japanischer Camp.
Genau. Ja, und das ist so schön. Und das habe ich im letzten Cast schon gesagt. Das hat diese, weißt du, diese, das Männlichkeitsbild wieder auf den Kopf gestellt. Die gesellschaftliche Normen werden hinterfragt.
Oder auch so die Animation von dem Hauptcharakter, wenn er sich dann so nachdenklich da umguckt. Oh,
ja, genau.
Ich suche einen Badass-Faser oder dieses Interview oder was es da gab im Spiel.
Ja, ja.
Also die Kinder. So großartig.
Ey, die Side-Missions sind so das Geilste. Also, super Serie, auf jeden Fall. Bevor wir ufern jetzt gerade schon wieder aus hier. Guckt euch das an, wenn ihr Bock habt, seht zu. Gerade Yakuza Kiwami kriegt man für ein Apfel und ein Ei, glaube ich, irgendwie für 20, 30 Euro und den Zero auch. Wenn ihr dann nur ein bisschen Bock drauf habt auf sowas, ein bisschen brawlen, ein bisschen Fresse polieren halt und ein bisschen crazy Scheiß, dann ist das was für euch.
Was mich noch interessieren würde, noch mal ganz kurz, wie vollständig hast du die Spiele immer gespielt, du Yakuza-Veteran? Weil es gibt eben halt auch viel, man kann schon sehr lange an den Sachen hängen.
Ja, also
ich habe jetzt zwar Yakuza 0 hier jetzt herumliegen, ne, aber ich glaube, den werde ich auch sehr viel später anfangen.
Also Yakuza 0 habe ich tatsächlich 70 Stunden lang gespielt und nicht durch, ja. Und das liegt daran, weil ich so geil fand, dass ich wirklich alles mitgenommen habe. Jede Sidequest, dieses komische Immobilien-Sidequest-Ding, also da kannst du halt die halbe Stadt aufkaufen. Dann einen Hostessenclub kannst du da, glaube ich, auch führen. Wenn ich jetzt da Fehler mache, sei es mir verziehen. Ich habe einfach schon einige Yakuzas gespielt und das mischt sich in meinem Hirn alles so ein bisschen. Und du hast eben so viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen, ohne das Spiel zu spielen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also du treibst die Story nicht voran, du machst eben nebenbei irgendeinen Shit. Ist schwer zu beantworten. Also bei Yakuza Kiwami es gibt da so eine Prozentanzeige immer, glaube ich, ne? Wie viel man
von genau, hat. Genau, ja.
Da würde ich jetzt mal über den Daumen sagen, 70-80%, wenn überhaupt. Was schon viel ist.
Du versuchst eben halt nicht alles zu machen.
Ne? Ich versuche es, das ist bei mir aber das typisch für mich meine Spielweise. Das ist ein Grund, warum ich Open World spiele, nicht so gerne mag. Weil ich eben auch so leicht zwanghaft bin und dann alles machen muss. Und dann irgendwann wird es mir aber zu blöd. Und dann habe ich keinen Bock mehr und dann auf einmal langweilt mich das Spiel. Wenn ich dann noch nicht kurz vorm Ende bin, ich versuche das immer schon zu timen, dann lasse ich das Spiel liegen, ja. Dann spiele ich es nicht mehr durch. Und das hatte ich bei Zero nicht so richtig. Okay. kann da die Entscheidung nicht treffen, weil ich am Anfang muss ich irgendwie alles machen. Ich darf nichts verpassen.
Letztendlich sind das ästhetische Entscheidungen. Wenn du drauf schaust nach dem Motto, hast du ein Spiel durchgespielt, kannst du ja fragen, von wegen hast du die Story durchgespielt, komplett die Hauptstory, die große Story, wo dann eben dieser New Game Plus oder was auch immer Modus beginnt, wo du halt dann nach dem eigentlichen Spiel abgrasen kannst, um zu komplettieren, das, was dann eventuell eine Trophy-List vorgibt, nach dem Motto, verdiene 5 Millionen Dollar oder weiß der Deibel in dem Spiel und bababa. Und das ist letztendlich meiner Meinung nach eine ästhetische Entscheidung. Wenn dir ein Spiel richtig Spaß macht, dann tust du dir den Slog an, nochmal alle Kapitel, die du anwählen kannst, durchzugehen, um Sammelobjekte zu suchen, die angezeigt werden, von wegen du hast 11 von 16 in dem Kapitel oder weiß der Deibel oder in dem Stadtteil, wie auch immer.
Aber was würdet ihr denn sagen, wie lange man so als normaler Mensch braucht, um einen der Spiele durchzuspielen? Einen der Teile, meine ich.
Also Kiwami, weiß ich nicht, die Story würde ich vermuten, kannst du dann unter 20 Stunden durchbolzen. Ne?
So ungefähr,
ja. Oh. Also die kannst du auch relativ, das ist das Ding, aber das wäre interessant zu wissen, wenn das einer macht, dann ist es nämlich ein ganz anderes Spiel, weil nämlich das auch wiederum im Text gehe ich darauf ein. Das Interessante für mich an Yakuza ist dieses Spannungsfeld zwischen der wirklich bierernsten Story. Es ist natürlich trotzdem crazy alles, aber es ist trotzdem sehr ernst und auch glaubwürdig, bla bla, ja. Du kannst es glauben in dem Rahmen des Spiels, sagen wir es mal so. Und dann diesen Nebenmissionen, die eben total crazy sind und wie auch der Molo eben, wie der Don eben schon angerissen hat, irgendwie mit bla bla, wir suchen den Badass-Father und so ein Kram und dann bist du auf einmal in irgendeiner Gameshow oder dann musst du auf einmal irgendwie mit so Slotcars fahren, also mit so Carrera-Bahnen oder du musst dann irgendwie einem Typen, der irgendwo auf dem Scheißhaus sitzt, irgendwie Taschentücher besorgen, weil er sich einkackt und, ja, und weil er Nasenbluten hat und so. Also es ist so, oder es gibt auch in einem Teil, gibt es irgendwie eine Zeitmaschine, ich glaube, es war im dritten Teil oder im vierten, wo dann irgendwie Doc Brown da auf einmal ist, ja, er heißt natürlich nicht so. Und dann, ja, es ist halt, und der teilweise lässt ja so Weisheiten raus auch so. Ja, und es ist doch egal, wenn du dich gerne schlagen lässt, dann ist es bei Sex, dann muss das keiner verurteilen und so.
Der Charakter ist dann eben halt immer noch so ernst. Er guckt auch immer so ernst und so
weiter. Er ist halt voll der Klemmi irgendwie, ja. Also wenn es um Sex geht und so, dann ist er total unbeholfen. Aber andererseits ist er auch so weise, ja. Also so in Anführungszeichen wiederum. Aber also das hat so viele Ebenen. Und das wäre interessant, wie das wohl ist, wenn man einfach nur die Story durchbolzt. Weil dann hast du einfach wirklich, das habe ich auch wiederum im Text so beschrieben, dann hast du eigentlich eine Gangster-Seifenoper aus Japan.
Mhm. Was ich auch so schön finde bei den Side-Missions ist, das ist nicht wie bei einem Ubisoft-Open-World-Spiel, ne, von wegen du hast die ganzen Punkte, sondern ja, du läufst halt durch die Stadt und dann wird irgendwie was getriggert eben halt. Also, und das ist, und gerade die Stadt ist ja so, sag ich mal so, mit der Hauptakteur von dem ganzen Spiel. Man läuft herum, guckt herum und dann passieren Geschichten halt, es passiert irgendwie was, ne. So wie, keine Ahnung, ich gehe runter zu Penny und der Frau fällt ein Apfel aus dem Korb und na gut, mehr passiert bei mir dann auch nicht.
Du erlebst
genau. Einen Scheiß. Ey, crazy, ey, ein Apfel. Ich bin übrigens letztens im Supermarkt auf ein Salatblatt ausgerutscht. Seitdem habe ich Rückenschmerzen. Kein Scheiß, ja.
Das ist eine
True Story. Aber das ist das Schöne bei Yakuza. Spielerisch mag vieles da nicht so brillant sein oder so unbestritten. Du wirst durch Geschichte belohnt, durch die Geschichten. Es wird dir viel erzählt und du lachst viel und kannst aber auch mitfiebern und so. Und das ist schon eine ganz, ganz eigene Qualität. Und mir fällt auch so ad hoc kein anderes Spiel an, das das so macht. Also und diese GTA-Vergleiche zum Beispiel, vergesst es. Das ist kein GTA.
Gar nicht, ne. Weiß nicht, Shenmue käme vielleicht am ehesten noch, aber ich habe
Shenmue gespielt. Genau, deswegen. Ich habe mal Let's Plays davon geschaut, weil es mich da irgendwie interessiert hat und ich es nicht selbst spielen wollte. Das mag ein gültiger Vergleich sein, ja.
Ja, das Yakuza, ein Spiel, mit dem ich den Monat angefangen habe. Ansonsten, ich hatte so richtig Bock auf Mega Man. Ich weiß auch nicht, wie es kam. Okay, wahrscheinlich durch die Ankündigung vom 11. Teil und die X-Reihe kommt ja wohl wieder auch noch in so einer Classic Collection oder
geil,
so.
Ey.
Auf die ich mich auch sehr freue. Definitiv geil. Und klar, hier Awesome Games Done Quick, das Speedrunner-Event, das eine kam diesen Monat, wo dann natürlich auch Mega Man gespielt wird und du siehst dann die Leute, die dann irgendwelche abgefahrenen Sachen machen und ich hatte dann so richtig Bock nochmal, ja, die Mega Männer zu spielen, die ich noch nicht beendet hatte, weil ansonsten habe ich, glaube ich, auch fast alle Teile durch. Also Teil 7 habe ich nochmal komplett durchgemacht. Den 10. Teil hatte ich hier lange Zeit bei mir herumliegen, den hatte ich nun endlich beendet. Der war auch kackenhart, aber machbar. Und den 8. Teil, von dem ich kaum was kannte, weil das auch das erste Classic Mega Man ist, was auch für die PlayStation erschienen ist. Und ja, ich hatte auch mit den Spielen dann wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß. Mehr Spaß, als ich gedacht hätte, weil ich eher ein Fan bin, auch von der X-Reihe, die da alles weggeballert hat. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nicht so viel mehr zu den X-Spielen, zu den Mega Man-Spielen zu erzählen, glaube ich.
Hast du die denn emuliert gespielt oder irgendwie in der Collection oder auf Original-Hardware oder wie hast du das gemacht?
Der Witz ist ja, die Spiele, die habe ich ja eigentlich hier auf der Festplatte herumliegen, halt als Emulatorform. Nur dann dachte ich, okay, holst du dann doch eine Collection? Und dann die Frage, für welche Konsole? Hole ich es mir für die PS4 oder auf Steam? Ich habe es mir dann auf Steam gekauft, aus einem einfachen Grund, weil würde ich es mir für die PS4 kaufen, dann habe ich es auch nur für die PS4, so wie ich Mega Man 9 und 10 auch für die PS3 habe. Aber PC ist ja quasi, ne, überlebt das ja alles.
Ich finde es mir immer interessant, diese Frage, weil, habe ich ja schon mal erwähnt, ich beschäftige mich ja so theoretisch so ein bisschen mit Retro-Games oder mit Vintage-Games, müsste man eigentlich sagen. Und da sagen die immer, es geht ganz stark darum, das auf eigene Hardware zu spielen, weil das so einen Einfluss hat auf diese Eingabe. Wenn du jetzt einen Mega Man irgendwie auf einem Super Nintendo oder auf einem Nintendo Entertainment System, tatsächlich war das ja alles früher, spielst, auf dem Röhrenbildschirm, dann ist es so direkt, ja, dann hast du keine Eingabeverzögerung und egal wie du es machst,
kein Delay
quasi. Ja, eben, auf einem Flachbildschirm da hast du immer diese Eingabeverzögerung, aber gut.
Ja, davon muss ich auch zugeben, davon habe ich eigentlich so gar nichts mitbekommen, da bin ich wohl viel zu sehr ein Dilettant, als mir das sowas auffallen würde.
Ich glaube, man merkt es auch heute nicht mehr so ohne den direkten Vergleich, oder?
Das ist aber auch wirklich so eine Sache, weil die Mega Man-Spiele, die habe ich gespielt, also im zweiten, dritten Teil, da war ich, keine Ahnung, 7 Jahre alt oder so und habe sie dann auch häufig gespielt. Und es ist wirklich so ein Ding, das geht dann wirklich einfach in Fleisch und Blut irgendwie über, einfach so, ne? Also.
Verstehe, du spielst die eh einhändig meistens.
Ja, es läuft fast darauf hinaus. So, wenn ich dann höre, wie Leute sagen, ah, Mega Man, das sind die ganz schweren Kackkartenspiele, da denke ich mir, ach komm, irgendwie, es geht schon. Aber ja, irgendwie geht da was über. Ne, das wäre dann von meiner Warte aus.
Dann gehen wir doch gleich mal weiter, weil ich hatte für diese Kategorie eigentlich im Vorfeld 20 Minuten geplant.
Ja, du hast die Liste mit den 10 Titeln.
Ja, ich bei mir dauert es dann noch mal eine halbe Stunde selbst.
Du kriegst einen eigenen Podcast.
Genau.
Urs spielt.
Urs spricht. Ja, das wird toll. Da hört keiner zu, nur ich und Mutti.
Mono. Urs, fass dich kurz.
Ja, ich habe 3 Spiele notiert, aber ich will über das Liederlichste von den 3 gar nicht so viele Worte verlieren. Ich hänge halt immer noch im Uncharted Lost Legacies Multiplayer fest, wo ich mich schön langsam jetzt irgendwie auf Level 70 hochgelevelt habe. Und ich glaube, Level 75 ist die Level Cap. Höher geht dann gar nicht mehr. Und macht mir halt einfach Spaß. Ist ein guter Multiplayer-Shooter. Bin inzwischen halt gut genug mit Map-Kenntnis und Ähnlichem, dass ich langsam anfange mit diesen 10 Sekunden in die Zukunft gucken, Taktikspiel, zu wissen, wer wann wo kommt und Flanken schlagen will. Große Flanke, kleine Flanke, weiß der Deibel. So auf dem Niveau spiele ich gerade mit ganz normaler Ausrüstung. Also weder Brute noch Sniper noch sonst was. Ganz normaler Mittelfeld-Fuzzi. Nier Automata ist mir zugeschickt worden von Pascal,
großartiges Spiel,
Kameraden. Und ich habe angefangen damit und habe also Nier Automata bisher nur so Story-Trailer gesehen und gewusst, das ist ein wunderschönes Spiel in dem Weltenbau. Ich habe für mich vermerkt unter Tsutomu Nier Light von der Ästhetik her, war halt definitiv interessiert und habe deswegen überhaupt nichts gewusst. Habe dann beim ersten Mal spielen festgestellt, ich kann die ganze Zeit nicht speichern. War dann schon überrascht von diesen sehr, sehr eigenwilligen Perspektiven und Kamerawechseln zwischen, dass man Third Person frei rumrennt und dann aber wieder ganz fixiert die Kamera hinpräsentiert bekommt, damit zum Beispiel ein bestimmtes Shooter- oder Spielegenre auf einmal emuliert wird in dem Spiel.
Ja, irgendwelche 2D-Perspektiven dann, ne?
2D-Perspektiven, genau. Zu 3D-Perspektiven, aber auch, wenn man einfach durch die Welt geht. Und dann war ich ziemlich überrascht, als ich halt dann auf den ersten Bossgegner treffe und bei dem sterbe und dann feststelle, es geht wieder komplett von vorne los. Und bis ich dann mal so weit war, dass ich verstanden habe, wie ich heile und Ähnliches, habe ich halt den ersten Bossgegner geschafft und dann eigentlich erst den Schritt in die Welt getan. Und ich bin soweit sehr, sehr, sehr zufrieden. Habe mich ein, zweimal ein bisschen doof angestellt mit nicht rausbekommen, dass der Progressionsweg ganz einfach eigentlich da lang geht und ich dann in einer Schleife lande, wo ich dann plötzlich auf Level 10 mit einer Bosskampfarena konfrontiert war, die gefüllt war mit Level 38 Gegnern, die zum Teil 3 Stockwerke hoch waren. Und dann dachte ich immer, ich muss da durch irgendwie und hab's dann nach irgendwie 10 Versuchen aufgegeben, da zu überleben und die zu besiegen, sondern einfach nur so überleben und durch und auf der anderen Seite weiterklettern. Okay, aber das habe ich dann auch überwunden und war das einzige Mal, wo ich ein bisschen frustriert war, aber dann eben festgestellt habe, es lag an meiner Dummheit, die Karte zu lesen und zu wissen, wo man langläuft. Oder kann man sagen, war vielleicht schlecht ausgeschildert vom Spiel, ich weiß nicht.
In welchem Durchlauf bist du denn gerade?
Beim ersten Durchlauf.
Ah, okay.
Ich bin noch bei To Be or Not To Be.
Ja, da bin ich auch noch. Ich bin nämlich dann auch irgendwie Dezember, glaube ich, war es, irgendwo in der Sidescroller-Passage einmal gestorben und habe dann irgendwie zu viel anderes Spielzeug angefasst und muss mich jetzt da nochmal reinwühlen, weil das ist einfach ein zu schönes Spiel, um es nicht mindestens einmal zu Ende zu spielen, aber man soll es ja mindestens 2-3 Mal durchspielen, weil sich ja da wohl noch so viel tut.
Viermal.
Viermal? Also viermal.
Ja. Wow. Aber dazu müsste ich ein Aber sagen, wobei dazu müsste ich dann wiederum ein wenig spoilern und spielt am besten noch weiter. Es gibt ja quasi noch so ein, zwei Twiste so. Also ja.
Ich selber bin komplett spoilerproof, aber ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, ich bin beim Resistance Camp und das gab jetzt schon den ersten Goliath-Angriff. Das heißt, die ganze Umgebung, die dort war, hat sich jetzt geändert mit einem tiefen, großen Krater. Irgendwelche Aliens sind jetzt gefunden worden, die sich da tief zurückgezogen haben in Bunker und da sollte jetzt drauf gehen. Also da habe ich jetzt Schluss gemacht und will noch Sidequests abgrasen. Aber was ich bis dahin, ich schätze mal, das dürfte so ein Siebtel, ein Achtel der Hauptstory sein, habe ich so ziemlich jeden NPC, der rumrennt, angeklickt und geguckt und alles gelesen, was so in-game-textmäßig ist. Und mir gefällt das sehr, sehr gut, was die Story bisher macht. Es gibt ein paar Eigenheiten, die ich kurios finde. Die Klamotte und also Unterhöschen beim Laufen sehen die ganze Zeit und so. Das lenkt mich immer. Also,
das ist halt sehr japanisch, ne?
Ja, das ist aber so ein Detail. Ansonsten ist der restliche Weltenbau gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Einmal komplett durchgespielt habe ich jetzt ganz vergessen What Remained of Edith Finch.
Ah, sehr schön.
Ah ja, das ist auch ein schönes
Spiel. Was ich sehr, sehr schön fand und wo ich merke, dass ich mir Notizen machen muss. Ich muss mich mal hinsetzen und aufschreiben, was für Sachen mir durch den Kopf gehen, die ich bei einem zweiten Mal spielen halt schon weiß und dann nach Spuren suche, weil ich vermute, dass es ein, zwei Sachen gibt, die rein durch Umgebungsgestaltung, Environmental Storytelling zumindest Hinweise geben auf Möglichkeiten, was mit wem, wie, wo passiert ist. Weil es gibt so viele Rätsel jetzt für mich nach dem ersten Durchspielen, der wunderschön war, aber ein bisschen beschäftigt mich, dass man von so vielen Figuren nicht wirklich weiß, was passiert ist. Mhm.
Das ist für mich ein Spiel, wo ich nach einem Durchlauf Schluss gemacht habe und gesagt habe, okay, gut. Weil es war so eine schöne Erfahrung irgendwie und es war so eine kongruente Story und ich möchte die nicht verändern.
Das passt dann quasi auch, ne?
Ja, es war in sich perfekt.
Aber ich kann schon trotzdem den Drang verstehen, das nochmal erleben zu wollen.
Ja, das war für mich in sich so perfekt, sowohl von der Story, von diesen vielen kleinen, wirklich abstrusen Ideen, die ja jeden Charakter, den man da irgendwie nachvollzogen hat, komplett anders gemacht haben. Ich fand es von der Grafik wahnsinnig schön, wahnsinnig stimmig und ich weiß nicht, ob man sich da nicht vielleicht auch ein bisschen was kaputt macht, wenn man da nochmal einen zweiten Anlauf jetzt zumindest kurz hintereinander macht.
Ich habe das bei anderen derartigen Spaziergeh-Simulatoren, Narrative-Games auch sehr, sehr gern gemacht, dass ich die nach einiger Zeit dann ziemlich zügig durchspiele, weil beim ersten Mal bin ich halt so ein totaler Schleicher und Gucker und muss jede Ecke erst aus drei Winkeln begutachten, bevor ich mich traue, um sie zu gehen und so. Ich habe beim ersten Durchgang Edith Finch auf zwei Sessions vielleicht 12 Stunden gebraucht.
Wow.
Ja, weil ich halt dann wirklich immer überall rumgehe und hinter jedem Busch guck, ist da was und so, ja. Ich schätze mal, wenn man zügig durchspielt und weiß, was man macht, ja, wo es lang geht, dass man dann eben vielleicht 3 Stunden, 4 Stunden braucht.
Ich habe es, glaube ich, im ersten Anlauf mit 4 Stunden, 4,5, glaube ich, abgeschlossen maximal.
Ich guck mal kurz auf Steam, wie viel ich hatte.
Ich habe auch so 5, glaube ich, auf der PS4 gebraucht.
Ja. Aber wo du gerade narrativer Games sagst, kurze Anekdote zu unserem Jahresrückblick. Ich hasse ja den Ausdruck Walking Simulator und ich habe extra darauf geachtet, bei meinem Text zu Edith Finch nicht Walking Simulator zu verwenden. Und der Nächste fasst den Begriff wiederum aufgegriffen und ich dachte, ja toll, so viel dazu dann. Narrative Adventure hatte ich es genannt.
Dann haben wir einen ganz bösen Dissens, weil ich finde Walking Simulator oder Spaziergeh-Simulator, ich hefte ja das positiv aufs T-Shirt. Weil Spazierengehen ist so musenvolle, gedankenvolle Angelegenheit, die das sehr, sehr schön umfasst, was Kernelement von dieser Art von Spielen ist.
Ich habe übrigens 2 Stunden nur gebraucht, sehe ich gerade.
2 Stunden?
Das ist schon flott, bist du durchgerusht. Nee, aber jetzt sehe ich auch so wie Molo. Also ich finde die Diskussion um diesen Begriff total unsinnig. Der ist ja immer so abwertend konnotiert, aber hey, ich weiß natürlich auch nicht genau, wie der entstanden ist. Vielleicht ist die Genese dieses Begriffs dann irgendwie so, hat dann so negative Implikationen oder was der Geier, aber ich finde, das trifft es, ja.
Ich kann es nicht festmachen auf einen bestimmten Artikel oder Text, aber ich kann mich erinnern, als der Begriff aufkam, war das zu einer Zeit, als ich nach einer bestimmten Art von Spielen gesucht habe oder sehr schnell gemerkt habe, mit dem Begriff ist irgendwas gemeint, was einem Konzept entspricht, was ich eigentlich interessant finde, wo es aber bisher noch keinen richtigen Namen für gab. Also so kam ich zu dem Walking Simulator und habe deswegen eher positive Konnotationen damit, auch wenn ich weiß, dass viele Leute ihn abfällig meinen.
Das ist es eben halt, weil ich glaube, ich bin nämlich der Meinung, dass das eben halt aus der Ecke kommt, aus der Ecke der, das sind ja gar keine richtigen Spiele-Fraktion.
Die Vollidioten, ey.
Nicht wirklich, aber der grobe Verdacht wäre, dass es wohl zu einer Zeit, als Gone Home und so weiter abgefeiert wurden, auf Kotaku oder sonst wo auch eine Reihe von Artikeln gab, die gesagt haben, hier, was ist der Wert und die Besonderheiten oder das, was wir als Gewinn mitnehmen von Walking Simulators. Und ich kann mich erinnern, dass ich dadurch dann überhaupt erst drauf gekommen bin, bei Chinese Room wird Everybody's Gone to the Rapture erscheinen, da würde ich meinen Blick drauf werfen für die PS4. Aber und ich eben diese Spiele doll finde, habe ich eben durchaus das Geschick, wenn Leute das negativ meinen, was ich mitkriege, dann kann ich halt so minus, minus, plus, plus einmal umdrehen und also wissen, wenn die das scheiße finden, dann könnte das was für mich sein.
Ja, ich glaube, angefangen hat es ja mit dem Spiel hier, Die Esther. Und das ist, glaube ich, zu einer Zeit, ich weiß gar nicht, Walking Dead war ja dann zur selben Zeit oder kurz danach draußen. Und dann das ganz große Fass dann von wegen, das sind keine Spiele, weil sie kein Gameplay haben. Und ja, ich bin dem Ganzen dann irgendwie ein wenig
leid. Ja, aber da muss man dazu sagen, also Leute, die sich darüber Gedanken machen, was ein richtiges Spiel ist und was nicht, die haben auch echt zu viel Zeit. Wenn es irgendwie ein Eingabemedium hat und wenn es auf einem Bildschirm stattfindet, dann ist es doch wohl offensichtlich ein Videospiel. Und da muss man gar nicht drüber diskutieren, meines Erachtens. Und wenn man anderen Leuten erklären möchte, was denn jetzt ein Spiel ist und warum irgendwas vielleicht kein Spiel ist, dann sollte man vielleicht in Dackelclub eintreten oder irgendwie irgendwo in so einen Kleingartenverein oder so, weil dann ist man nämlich einfach ein dummer Spießer. Ja. Und,
absolut.
Und soll echt mal scheißen gehen. Also meine Meinung.
Wenn wir noch sagen dürfen.
Lass uns mal zu dir kommen, Urs. Du aber hast gern gespielt Prey, Zelda, Forza, Halo, Quantum Break und Doom. Hast
ich
du
wollt, Leben? Ich wollte gerade so einleiten, dass Urs ein großartiges Spiel gespielt hat und er dafür ein sehr großartiger Mensch
ist. Ich bin auf jeden Fall ein großartiger Mensch. Ich habe tatsächlich so viele Spiele auch gespielt, weil ich seit kurzem Besitzer einer Xbox One X bin.
Ach ja, der Verräter hier. Ich dachte, wir sind hier ein totaler PS4-Verein.
Nachdem wir alle zusammen die Xbox immer gedisst
haben. Haben wir uns doch extra abgesprochen.
bin ich jetzt der einzige Xbox-Besitzer bei Polyde und krieg's richtig. Aber tatsächlich habe ich Prey sehr ausgiebig auf der PS4 noch gespielt, in der technisch nicht so überzeugenden PS4 Pro-Version. Also da muss man leider sagen, die geben sich Bethesda nicht so viel Mühe, beziehungsweise Arcane Studios, aber es sind ja auch alles relativ kleine Studios, muss man vielleicht nachsehen. Abgesehen davon, Prey ist ein brillantes Spiel.
Ja, Mann.
Wenn ich das letztes Jahr gespielt hätte, dann hätte das meine Top 3 nochmal durcheinander gewürfelt. Hätte ich wahrscheinlich Mario Galaxy rausgeschmissen, weil wegen Diversität. Nein, aber es ist einfach großartig. Also man wird da reingeworfen in eine Welt. Es ist ja nur eine Raumstation. Das ist ja das Schöne. Mein Open World Pseudo-Hass, der ist ja schon bekannt. Du kannst dich frei bewegen in dieser Raumstation, mehr oder weniger. Ja, ziemlich schnell geht das eigentlich, bis du da alle Areale mehr oder weniger besuchen kannst. Aber es ist eben, ja, wie sagt man auf Englisch, confined space. Also es ist ein begrenztes Areal einfach, in dem du dich frei bewegen kannst.
Beengte Räumlichkeiten, würde ich sagen.
Genau. Und das ist einfach eine große Stärke, ja. Du musst das nicht begründen. Das ist halt mitten im Weltall. Deswegen ist da halt irgendwo Schluss. Das ist richtig gut, das ist richtig geschickt.
Genau, und sie machen ja aus dem Schloss, was sie haben, versuchen sie ja möglichst viel rauszuholen.
Und das ist einfach so gut. Es ist spielerisch, ist das geil. Als Shooter, es ist kein Shooter, ja, aber es hat Shooter-Elemente.
Ist es
so okay? Und ich hab dann, weil ich ein Baller-Hannes bin, relativ schnell die Shotgun hochgelevelt und hab dann alles weggefratzt da. Es ist aber nicht so wichtig. Entscheidend ist wiederum die Geschichte und wie du irgendwelche Wege dir suchst. Und das ist halt so raffiniert und die verschiedenen Möglichkeiten, ans Ziel zu gelangen. Ich meine, es sind ja nur so Streiflichter, das Spiel komplett zu erfassen. Da müsste man wirklich seitenweise schreiben oder stundenlang reden. Dann hast du so eine Glue-Gun, die so eine Art Bauschaum versprüht. Wenn du halt irgendwo mal so einen Aufzug nicht zum Laufen kriegst oder so, ja, dann machst du dir einfach eine Treppe mit der Glue-Gun oder so.
Oder auch mit der Armbrust. Man hat jetzt diese Nerfgun, die man benutzen kann, um Türen durch Fenster irgendwie zu öffnen oder so.
Du hast halt wirklich in einem Spiel eine fucking Nerfgun. Also allein das, und es ist wirklich ein Spielplatz. Also abgesehen davon, dazu möchte ich gar nichts sagen, weil die Story ist echt gut und nicht nur Videospielgut, sondern sie ist wirklich gut. Und wirklich jeder, der das Spiel noch nicht gespielt hat, sollte sich erstmal schämen und dann losgehen und es kaufen. Egal, PS4, Xbox, PC, scheiß drauf, mach das einfach, weil es ist super. Und dass das gefloppt ist, ist wirklich traurig. Ja.
Ja, ist ja gut, ich habe Amazon schon offen.
Ja, aber bitte. Ja, Amazon offen ist aber, es reicht noch nicht. Nein, ich habe das tatsächlich.
Moment.
Ich möchte einen Screenshot von der Bestellbestätigung.
Nein, aber ja, wir brauchen Belege. Kasse Beleg.
Hey, 19,75, das ist sogar günstig.
Ey, das ist super günstig. Wie viel?
19,75 €.
Das ist viel zu wenig. Du kaufst jetzt zwei davon.
Und ich warte mal hier.
Wie ist das?
Prey PS4 PlayStation 4 D1 Edition plus 9 DLCs, 18,60 €. Was ist denn da los?
Es gab DLCs?
Steht hier.
Vorbesteller bestiert diese Leute, ne?
Ja. Es gibt auch noch ein Crafting-Element darin. Und das, obwohl ich Crafting bescheuert finde, ist es total cool. Und du hast so einen Recycler, wo du alles reinstopfen kannst. Und dann kriegst du irgendwelche Elemente raus und machst dir daraus Munition und so Neuromods. Das sind so Sachen, um dich irgendwie zu augmentieren, um mal in Deus Ex-Sprache zu bleiben. Und dann kannst du dir überlegen, okay, das sind diese Aliens, übernehme ich jetzt Alien-Fähigkeiten? Ich habe es übrigens nicht gemacht. Das beeinflusst noch, wie das Ende ist und so weiter. Es ist einfach, und das Ende ist auch so cool. Und ah mein Gott, ey, es ist wirklich einfach ein super Spiel. Wenn ihr das nicht gespielt habt, ganz im Ernst.
Du hast System Shock.
Niemals gespielt. Keine Sekunde System Shock.
Es ist immer sehr System Shock-like. Und was du vorhin angesprochen hast, von wegen Verkaufszahlen, das ist echt dieses Traurige mit diesem Immersive Sim-Genre. Die machen sich irgendwie einfach nicht gut. Und es ist so traurig. Ich könnte heulen. Eben halt auch die Dishonored-Spiele und oder auch generell kann man auch sagen, da hatte ich, glaube ich, auch so einen Tweet irgendwie getweetet von Bethesda, die Spiele, die scheinen sich nicht so generell zu machen. Die Leute schreien, sie wollen Singleplayer-Spiele haben mit Story. Bethesda liefert diese dann, aber so richtig geil, ja, keiner kauft dann im Prinzip, ne? Wie Wolfenstein 2 lief, glaube ich, auch eher okay so. Also, es ist zum Heulen.
Also bei denen, ich weiß gar nicht, ob wir diese Diskussion im Podcast oder auf Twitter mal hatten, da kann man ja eher so einen Slow Burn noch erwarten, ja, dass die eben noch nachhinein was verkauft. Das Ding ist, dass halt irgendwie in Destiny 1 kauft sich jetzt kein Schwein mehr, nachdem der Nachfolger ist oder Battlefront 1. Aber so ein Prey, das kannst du auch in 5 Jahren im Prinzip noch.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das kannst du dir halt immer noch kaufen, weil das ist eine in sich geschlossene Erfahrung. Dafür brauchst du keine Server, dafür brauchst du keine Mitspieler. Du spielst es einfach durch und bist begeistert, weil wer davon nicht begeistert ist, mit dem stimmt irgendwas nicht. Da habe ich immer noch die Hoffnung, klar, das wird kein Millionenseller in dem Sinne. Kein Destiny, kein Call of Duty und auch kein, nicht mal ein Tomb Raider oder so. Aber ich habe immer noch Hoffnung, dass die Leute das irgendwie mal schnallen, dass das geil ist. Und ich habe auch ein bisschen Angst, Don, wie du es gerade angerissen hast, um Bethesda. Ja, die müssen sich halt auch was überlegen. Ja, das ist kein börsennotiertes Unternehmen, aber auch die müssen halt Geld verdienen.
Keine Ahnung, viele machen Skyrim und Fallout, vielleicht verdienen sie damit viel ausreichend Geld, dass sie sowas einstecken können.
Ja, aber dann bringst du eben dann, blöd gesagt, Skyrim 2 irgendwann, ja, also Elder Scrolls, was ist das dann schon, 7, glaube ich, ne? Oder 6?
Scheißegal. 6 dann, 6.
6 ja. ist das, 6 ist das.
Keine Ahnung, egal.
Ja, aber es ist dann genau der gleiche Käse und das kommt dann wieder auf 20 Plattformen und dann noch ein Fallout wird noch rausgeschissen irgendwie.
Ja, aber sofern sich dann irgendwie neue Spiele dann finanzieren lassen, dann okay, sollen sie es machen.
Das ist der Punkt. Dann kriegen wir vielleicht kein Wolfenstein 3 und dann kriegen wir vielleicht keinen.
Ach so, na gut.
Dann kriegen wir vielleicht kein, also Prey 2 brauche ich jetzt auch eigentlich gar nicht, aber kein Spiel, das in die Ecke geht, weißt du? Sondern dann sagen die, nö, okay, das Einzige, was sich bei uns verkauft, ist eben Elder Scrolls und meinetwegen Fallout so richtig gut oder Doom. Ja, dass Doom fortgesetzt wird, ist, glaube ich, irgendwie klar. Das hat die Erwartungen total übertroffen. Die werden sich ihre Strategie auch überdenken. Ja, und das ist wirklich bedauerlich. Also ja, mein Aufruf nochmal, kauft euch bitte alle Prey. Es ist super günstig zu kriegen und es ist einfach ein grandioses Spiel. Ja.
Ich habe es gerade gekauft.
Ich bin auch sau gespannt, wie was mit Arcane, was von denen jetzt das nächste Projekt wird. Weil bisher haben die für mich immer großartige Spiele gemacht.
Ich glaube, Dishonored 2 war auch nicht so der Burner, oder? Also so
ja.
verkaufsmäßig, ja. Scheiße, ey.
Und jeder, der das anders sieht, ist doof. Liebes Polygamia-Team.
ich hab's auch echt relativ schnell abgebrochen, weil ich finde Schleichen nicht so cool. Ich bin kein Schleichmensch. Aber ich kann das Spiel trotzdem wertschätzen, ja. Aber egal. Spiel Prey, wer es nicht tut, ist ein Arsch. Breath of the Wild habe ich mir nochmal für die Switch geholt, weil es einfach das beste Spiel aller Zeiten ist. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt irgendwann. Und ich spiele es immer mal wieder so ein bisschen. Ne? Ich greife die mal wieder und die Switch und zock dann eine kleine Runde auch teilweise Handheld, teilweise auf dem Bildschirm und es ist nach wie vor brillant. Da muss ich niemanden auffordern, es zu kaufen, weil es die meisten, die entsprechende Hardware besitzen, eh schon getan haben. Dann Xbox One gekauft, ja. Xbox One X, weil ich einfach dachte, fuck, jetzt ist es mal soweit, 4K-Konsole, ich habe einen 4K-Fernseher. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei für mich war, dass ich damit 4K-Blu-Rays abspielen kann, was die bepisste PS4 Pro nicht kann, ja. Die 4K-Konsole von Sony, lächerlich. 4K-Streaming, weiß jeder, der sich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, ist nicht so gut wie 4K von Disc. Natürlich nicht. Kann's gar nicht sein. Ist komprimiert. Ich habe die Tage übrigens Planet Earth 2 mir mal angeschaut. Da fällt dir ein Ei aus der Hose, so geil sieht das aus. Tolle Naturdoku. Guckt euch's an, also solange es die Natur noch gibt. Obwohl, scheißegal, mit der Blu-ray kann man sich selber noch anschauen, selbst wenn der letzte Gletscher abgeschmolzen ist. Und dann habe ich mir auch mal ein paar Spiele geholt. Sind das überhaupt alle, die ich da aufgeschrieben habe? Also Forza 7 habe ich gezockt. Ich bin nicht der größte Rennspiel-Fan. Früher immer Gran Turismo immer mitgenommen. Und auf PlayStation 1, 2 und 3. Und jetzt auf PS4 nicht, weil das Hauptsache online ist. Aber Forza 7 hat sehr viel Spaß gemacht. Sieht auch super aus, wirklich. Und du hast so eine richtige, bei dieser hohen Auflösung, es ist natürlich nicht wirklich 3D. Also ich habe da so eine Tiefenwahrnehmung in dem Spiel. Und das ist echt cool. Die Lootbox-Problematik trifft auch dazu, sehr bedauernswert, aber egal. Halo 5. Also wer mich kennt oder mich mal gehört hat, weiß, dass ich Halo maximal dämlich finde. Und jeder, der mir ankommt mit aber die Lore oder so, der kann echt mal gepflegt scheißen gehen, weil das ist einfach für mich so Kindergarten-Science-Fiction-Quatsch. Vielleicht verstehe ich es nicht, vielleicht muss ich erstmal die Romane lesen.
Als deine Mutter hat eine Lore.
Deine Mutter hat Halo-Romane gelesen. Ja. Und also nein, wirklich, ich finde es halt total unsinnig. Und dann ist da Nathan Fillion auf einmal und er ist 3 Meter groß und so. Meine Fresse, was soll das?
Was? Das klingt ja fantastisch.
Ja. Ja, aber die haben großartige Synchronsprecher. Elton zum Beispiel. Also in Teil 3.
Oh ja, stimmt. Aber Teil 3, oh Gott, ich spiele ja zum Glück alles auf Englisch, aber das hilft selbst bei diesem Spiel nicht. Nein, es ist, muss man einfach sagen, spielmechanisch natürlich gut. Grafik top. Auch das ist jetzt hochgezogen auf quasi 4K, aber hat nicht mal HDR oder so. Und ohne Scheiß, Leute, wenn ihr noch nicht ein Spiel in HDR gespielt habt oder einen Film in HDR gesehen habt, also diese Farbtiefe, tut es mal, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt. Es ist abgefahren geil. Also ohne Witz, hätte ich nie gedacht. Ich bin gar nicht so der Technik-Fetischist, aber das. Aber wie gesagt, Halo 5 hat meines Wissens dieses Feature auch nicht. Aber es sieht schon brillant aus, muss man sagen. Also ganz im Ernst, ich habe es auf der normalen Xbox One nicht gespielt, aber es sieht wirklich schick aus. Wie gesagt, saudumm, bescheuerte Aliens, die mich nerven. Ich habe das dann mit einem Kumpel, mit dem Norman von Nahaufnahmen.ch, auch empfehlenswerte Seite, mal ein bisschen gezockt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir haben über irgendeinen Scheiß geredet und nebenbei Aliens erschossen. Toll. Dann habe ich Rise mal ausprobiert. Das war ja so ein Launch-Titel und ich stehe auf das Römische Reich und diesen ganzen Quatsch. Hab natürlich auch meinen Mommsen gelesen, das bedauerlicherweise auf 900p gelockt ist. Also ich habe eben gesagt, ich bin nicht der Super-Technik-Fetischist und quatsch jetzt sowas. Könnte man erstmal widersprüchlich halten. Nein, wenn du einen 65-Zoll-Fernseher hast und was auf 27 oder 900p spielst, ist das ein bisschen krümelig. Ja, und das so auch bei Rise. Sieht immer noch ganz schick aus. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man das nochmal irgendwie hochpatcht oder so. Spielerisch völlig Banane. Doom nochmal angezockt, weil Doom ist der beste Shooter der Welt. Da trifft diese dynamische Resolution, die dynamische Auflösungsgeschichte wiederum zu. Es sieht brillant aus, es läuft auf 60 Frames gelockt. Es kommt noch ein 4K-Patch irgendwann oder also auf jeden Fall Xbox One X-Patch irgendwie die Tage. Darauf warte ich, bis ich es weiterspiele. Es ist nach wie vor cool und macht Spaß. Hauptspiel, das ich bis jetzt auf der Xbox One gespielt habe, beziehungsweise ausdauernd gespielt habe, ist Quantum Break. Ebenfalls hochgerissen auf Pseudo-4K, genau, Remedy, die eigentlich ja sehr gute Spiele machen. Oha. Man beachte das eigentlich. Ja, also erstmal ist diese 4K-Adaption beschissen. Also es gibt so Texturflackern. Guckt euch mal das Video von Digital
Foundry. Ich bin
Digital
ja nicht so der Technik-Fetischist, aber Texturflackern.
Nein, aber
Blu-ray
aber,
so und so.
Seit 10 Minuten erzählt er nur noch von Technik-Quatsch.
Nein, aber ich bin ja eigentlich nicht so, aber.
Ich bin ein Fan an dem Wind, ja. Nein, aber es ist wirklich störend. Wie gesagt, tatsächlich, die 65 Zoll Größe, das spielt schon eine Rolle. Also wenn da die Auflösung hoch ist, dann macht es schon einen großen Unterschied und es ist dann angenehm. Bei Quantum Break flackern die Texturen und es gibt auch irgendwie so Aussetzer und so und das ist einfach ein richtig beschissen hingeschmiertes Date, ja. Wenn das einfach in 1080p laufen würde, ganz normal irgendwie, da würde ich gar nicht drüber reden, aber es ist leider technisch.
Da kann auch Remedy nichts für, wenn du irgendwie eine komplette Wohnzimmerwand als Fernseher verbaust.
Da kann Remedy nichts für, dass Microsoft Studios das nämlich hochpatcht, weil Remedy hat mit dem Spiel nichts mehr zu tun. Die Marke gehört, soweit ich weiß, nämlich Microsoft. Remedy ist schon fortgeschritten zum nächsten Spiel, was nicht Alan Wake 2 ist, ihr Ficker! Aber man merkt auch an allen Ecken und Enden, dass das, oder möglicherweise, dass diese Liaison zwischen Microsoft und Remedy nicht unbedingt nur noch Liebe ist. Weil, also ich habe so gelesen, die wollten ursprünglich mal Alan Wake 2 machen, dann hat Microsoft gesagt, nee, mach doch mal irgendwas anderes, vielleicht auch mit Zeitreise oder so. Und es wirkt schon teilweise ziemlich lieblos hingeschissen. Also ich werde dazu vielleicht noch was schreiben. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das sich lohnt. Denn die Story ist schon nicht uninteressant. Ja, und es geht um Zeitreise und um die Probleme, die dadurch entstehen können, sag ich mal. Und am Ende ballerst du dich halt einfach nur durch und gehst dann durch Story-Set-Pieces, ja. Dann wird einfach gequatscht, dann wird wieder geballert und dann siehst du, ah, guck mal, da ist eine Deckung, da liegt ein Rucksack mit Munition, jetzt wird gleich wieder geballert. Also stumpfer als stumpf. Und die Story zerfasert dann auch wieder noch irgendwann ziemlich Banane. Du hast Kräfte, die heißen Time Shield und Time Rush und Time irgendwas. Keine Ahnung. Also da fehlt nur das Time Toilet Paper noch. Es ist wirklich genau so dumm. Also es ist so faul. Ja,
also hier, die so, Bettkreditkarte.
Ja, ja, genau. Das ist wirklich auf dem Niveau von der Bettkreditkarte, ja. Ohne Scheiß. Sehr guter Vergleich. Du merkst so richtig, Remedy hat vielleicht was Cooles machen wollen, aber dann haben die gesagt, nein, bitte Mass Appeal. Bitte seht zu, dass die Leute den Scheiß einfach kaufen. Und wenn du dir bei Amazon die Wertung durchliest, Verzeihung, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Trottel haben 5 Sterne gegeben, ja.
Der Witz ist, ich hatte Quantum Break auch gespielt und ich fand es eigentlich ganz okay. Also keine 5 Sterne, aber...
Nein, 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 genau. Aber es ist maximal ganz okay. Und was mich da wirklich daran aufregt, und ich, Don, ich würde dich natürlich niemals als Trottel bezeichnen, was mich wirklich daran aufregt, ist, dass es nur, genau, du bist auch doof. Nein. Was mich dabei wirklich aufregt, ist das verschenkte Potenzial. Ohne Scheiß. Ich meine, ich rede jetzt nicht von diesen B-List-Schauspielern, die dabei sind. Und oh Gott, diese Serie, wie schlecht das ist. Diese Serie.
Ja.
Oh Gott, davon fangen wir gar nicht an.
Das hat bei mir irgendwie auch so gar nicht funktioniert, weil die haben ja wirklich so diese Ambition von wegen, wir haben eine Serie damit verbaut, quasi so, ne? Aber für mich hat das irgendwie so null funktioniert. Also so dann immer der Part,
wo. Ja, weil es ein Haufen Scheiße ist.
Was?
Weil es ein Haufen Scheiße ist. Weil es scheiße aussieht, okay. Weil es schlecht geschrieben ist und maximal mäßig gespielt. Also es ist einfach spielerisch null interessant. Du läufst halt rum, ballerst ein bisschen, kannst dann mal Zeit vor- und zurückspielen, oh, geil, noch nie gesehen. Und dann irgendwelche Sachen rumschießen, auch mit Zeit. Ganz im Ernst, dieses ganze Thema so dünn und so dumm aufzubereiten im 21. Jahrhundert, also das tut schon weh, wirklich. Und das ist so schade um so ein schönes Studio. Und ich glaube ja, dass sich Remedy, haben sich doch irgendwie auch von Microsoft gelöst, oder? Also da bin ich jetzt ins Blaue jetzt gerade, aber...
Es wäre ganz schön, weil ich würde auch mal gerne wieder was von den Spielen und mir nicht da unbedingt eine Xbox jetzt verkaufen.
Ja, aber für das Spiel bitte auch nicht. Für das Spiel keine Xbox kaufen, für das Spiel auf gar keinen Fall Windows 10 installieren.
Man braucht auch keinen Windows 10. Also die haben das jetzt auch für
nicht
Windows
mehr.
7 kann man es auch spielen.
Aha, weil anfangs, ich bilde mir ein, oder?
Ja, anfangs, genau. Und das haben die dann irgendwie rausgeändert. Coolerweise dann.
Okay, also bitte, lass das dafür keine Mühe. Ich habe das auch für einen 10er gebraucht gekauft oder so, weil ich mir dachte, ja, zockst du es mal. Also ich habe daran auch Spaß, ich werde es nochmal durchspielen. Ich bin jetzt beim Endgegner. Das Ende gestaltet sich so, dass es einfach mehr Shootouts gibt, ja. Es wird schwieriger, weil es dann mehr Shootouts gibt mit mehr Heavies, ja, mit mehr fetten Typen, die eben mehr Schüsse vertragen. Also so das faulste und dümmste aller Zeiten, wo du auch denkst, ey, das haben wir doch seit 10 Jahren hinter uns gelassen, eigentlich, so ein Game Design. Und dann kommt dieser Endgegner, der dich einfach mal in ein paar Sekunden platt machen kann. Und dann bist du tot. Und wo fängst du an? Beim Shootout vorm Endgegner. Und wenn du den Shootout fertig hast, kommt nochmal eine kurze Ladezeit, bevor es zum Endgegner geht. Da habe ich doch keinen Bock drauf, ja?
Yeah.
Das findet doch niemand geil.
Ich weiß das gar nicht mehr irgendwie.
Ja. Ey, das muss doch inzwischen jedem Volltrottel klar sein, dass du so einen Startpunkt, den legst du nicht vor einer Zwischensequenz, den legst du nicht vor einer unangenehmen Situation, den legst du da, wenn du weißt, da sterben Leute wahrscheinlich, dann legst du ihn genau dahin oder kurz davor, dass einfach unmittelbarer Einstieg da ist. Das muss ja nicht so nahtlos sein wie bei Super Meat Boy oder so, dass es irgendwie nur ein Bruchteil der Sekunde dauert, aber dann noch 5 Minuten Gewichse vornweg, ey, bleib mir weg mit dem Scheiß, echt. Tut mir sowas nicht an.
Ansonsten, ich bin gespannt auf Remedys neues Projekt. Ich weiß nicht, ob da was angekündigt wurde. Aber was du auch meintest, von wegen die Partnerschaft scheint sich dort aufzulösen. Und
ein Glück.
Ja, vor allen Dingen die Spiele nur auf der Xbox haben die sich ja auch nicht besonders gut gemacht, ne? Auch bei Alan Wake war das ja so, dass die dann durch die PC-Version dann nochmal viel rausgerissen haben dann. Von der wäre es zu hoffen, dass sie dann keine Exklusiv-Deals mehr haben.
Ich meine, dass aber Alan Wake, da gab es ja auch irgendwelche Zugeständnisse oder so. Also ich.
Ja, genau, irgendwie sowas, ja.
Ich meine, es ist jetzt zu lange her, Max Payne 1 und 2, um zu sagen, okay, das ist ein geiles Studio, weil die Spiele, wenn du das heute sowas rausbringen würdest, die Landschaft, die Spiellandschaft hat sich verändert, das kannst du halt so nicht mehr bringen. Es wäre mal interessant zu sehen, was die mal machen würden, wenn die nicht an so einen Publisher oder so gebunden wären, also an so einen Konsolenhersteller, der ihnen da in die Suppe spuckt, ne?
Also, wobei ich sagen muss, ich würde sehr viel dafür geben, wenn so ein Alan Wake einfach nochmal auf HD aufblasen würden für die aktuelle Konsolengeneration oder auf 4K. Das war einfach geil, ja.
Und das kannst du auch, also ich hab's noch nicht ausprobiert, du kannst ja ein paar Spiele auf der Xbox One X von der 360 spielen, die dann auch ein bisschen besser laufen und so. Habe ich schon mal installiert, aber noch nicht ausgetestet. Das geht zumindest. Würde ich auch gerne mal spielen, weil Alan Wake bei allen Fehlern war ein cooles Spiel und auch deutlich besser als Quantum Break.
Es war großartig.
Wo wir bei Remedy sprechen, was ich interessant fand, eine Meldung, und ich bin gespannt, ob die vielleicht einen ähnlichen Weg gehen. Platinum Games bringt 2 neue IPs wohl raus. Und das Interessante, finde ich, ist nicht die Tatsache, dass sie überhaupt was Neues rausbringen, sondern so wie ich es verstanden hatte, bringen sie es selber raus. Also sie machen Self-Publishing.
Also analog Hellblade.
Genau. Und das finde ich interessant zu hören, denn mit Hellblade, das war ja Ninja Theory?
Ninja Theory, ja.
Genau, die haben das selber rausgehauen. Und dazwischen, was man gehört hat, ist IO Interactive, die kennt man ja von Hitman, haben sich ja auch von Square Enix gelöst oder sind nun quasi auch Independents und werden wohl auch self-publishing-mäßig unterwegs sein. Scheint jetzt etwas zu sein, was häufiger kommt. Vielleicht wäre das ja auch was für Remedy, die man, glaube ich, auch da in der Teamgröße so einordnen könnte.
Ich könnte mir das gut vorstellen. Also ich meine, IO geht ja wohl den Weg, dass sie so episodenweise rausbringen. Also das, was Valve damals mal mit Half-Life machen wollte, dass sie eher auf kürzere Episoden gehen, die dann zusammen irgendwann ein ganzes Spiel geben. Ich finde, Ninja Theory hat es mit Hellblade perfekt vorgemacht, wirklich AAA-Spiel abzuliefern, was halt irgendwie trotzdem vom Umfang her echt noch, also wirklich gut ist. Ich hätte gar nicht mehr gebraucht. 8 Stunden, die ich da drin versenkt habe, die waren völlig ausreichend. Und das dann zu einem Preis, der auch noch angenehm war, weil eben da diese ganzen Publishing-Kosten, die man auf klassischem Wege hat, mit DVD-Verpackungen, Versand, keine Ahnung, was Zwischenhändler bis zum geht nicht mehr.
Diese ganzen Kosten da eben halt, die dann anfallen, ne?
Genau, die sind alle raus. Sie haben es einfach digital gepublished. Und wenn man jetzt momentan den PS4-Store aufmacht, dann ist es auch direkt auf der Startseite so als total gehighlightetes Spiel. Also ich glaube, die haben da alles richtig gemacht. Und ich finde, das ist ein gutes Vorbild, wo ich mir von mehreren Studios gerne mal wünschen würde, dass sie den Weg gehen und sich ein bisschen unabhängiger machen von den großen Publishern, die eben dann...
Ich halte mich ja absolut nicht für kompetent genug, um zu sagen, wie die allgemeine Lage da auf dem Markt so aussieht zwischen eben den großen Publishern und den verschiedenen Studios, aber in dieselbe Kerbe schlägt auch Don't Not, wenn man die so ausspricht, die Life is Strange gemacht haben.
Ach so.
Und wo ich jetzt schön langsam mitbekomme, die scheinen ähnlich zu ticken, weil das nächste Spiel, was die rausbringen, Vampyr, kommt erst Ende des Jahres raus, aber die fangen jetzt schon an mit so 5, 6, 7-minütigen Developers-Videos auf YouTube bei PlayStation selber gefeatured, drauf einzustimmen. Das, was man da bisher sieht, geht in eine ähnliche Richtung. Die sprechen auch von AA-Title. Nach dem Motto, kleineres Budget, aber Team kann machen, was sie wollen. Kreativere Freiheit.
Wobei der Unterschied ist ja, Life is Strange, das wurde ja von Square Enix gepublished. Und ich glaube, Vampyr auch?
Vampyr ist Focus.
Ja, nee, aber sie lassen halt so anklingen nach dem Motto mit Focus. Mit dem, was wir da vorhaben, erfüllen wir halt nicht diese AAA-Liga. Aber es ist halt auch kein ganz kleines, sehr begrenztes Indie-Spiel, sondern die scheinen sich da auch in so einer mittleren Liga ansiedeln zu wollen und da auch ganz, ganz wohl zu fühlen mit den Titeln, die sie bisher gemacht haben.
Ja, aber der Unterschied ist ja dennoch, dass Platinum Games und IO Interactive und Ninja Theory noch nicht mal eben halt einen Publisher dahinter haben, sondern wirklich alles alleine machen. Ja, das ist ja noch so der spannende Punkt. Ob es spannend zu sehen sein wird, was jetzt im Fall von Platinum Games daraus kommt und ob andere Entwickler wie Remedy da vielleicht nachziehen werden.
Es ist ein bisschen überraschend, dass es nicht schon früher passiert ist. Ich meine, Internetdistribution, man sieht ja so im Musikbereich, dass es da durchaus einige Bands gibt, die da durchaus erfolgreich unterwegs sind. Siehe Radiohead zum Beispiel. Eigentlich gibt das Internet ja mittlerweile alle Möglichkeiten her, um sich selbst irgendwie das Marketing relativ kostengünstig wirklich gut aufzubauen. Und auch da wieder, Hellblade hat super vorgemacht mit den ganzen Entwicklertagebüchern, da wirklich so viel Interesse am Spiel aufzubauen, dass man rein über den Distributionskanal online da anscheinend genug absetzen kann.
Ich glaube, das ist eine Frage der Technologie bzw. der Entwicklung, weil wenn man sich anguckt, was mit Unity jetzt teilweise möglich ist oder dass Unreal, glaube ich, auch die Kosten gesenkt wurden, das sind ja Sachen, die jetzt erst in den letzten Jahren so kam. Also ich denke, dass das irgendwie ein Faktor dafür wäre.
Ich denke, das sind halt alle Faktoren gleichzeitig, ja. Du hast einerseits diese Vertriebswege, die Leute bringen den Scheiß eben bei PSN raus, bei Steam raus, wie auch immer, was relativ simpel heutzutage ist. Du hast eben die große Verbreitung, auch der PlayStation unter anderem. Du hast, wie du sagst, die einfachere Programmierung oder die einfache Oberflächen, muss ja nicht mehr Unity sein. Für die PS4 und für die Xbox One heute was zu machen, ist einfacher als in der letzten Generation, weil die Hardware, das ist PC-Hardware.
Vor allen Dingen die PS3 hat ja auch den Ruf, dass sie unglaublich schwer zu programmieren ist. Und da hat sich nun was getan.
Die haben halt früher alle ihre eigenen Chips gemacht, ja. Also eigentlich war da, ich weiß nicht, ob das die Auswirkung direkt so war, schon, aber die Xbox hat meines Wissens damit angefangen, dass sie im Prinzip PC-Hardware verbaut haben. Xbox 360 natürlich genauso. PS2 damals war eigene Chips, Nintendo sowieso und so. Ich denke, das öffnet halt Tür und Tor, weil die Schwelle ist niedriger.
Genau, ne? Genau, ja.
Anthem wird auf 19 verschoben.
Ja, gibt aber eigentlich auch gar nicht so viel dazu zu sagen, außer, dass ich die Begründung ganz interessant fand, nämlich, dass sie sagen, sie wollen verhindern, dass es mit Battlefield kollidiert. Wobei das nächste Battlefield offiziell noch gar nicht angekündigt ist, meines Wissens.
Nein, sie wollen einfach ein fertiges Spiel ausmachen, denke ich.
Hoffentlich.
Das ist der Punkt, ne? Molo, da hatten wir, oder du auch explizit beim letzten Cast schon viel zugesagt, also was wird denn dieses Anthem überhaupt, ja? Und ich denke, da werden die vor dem Hintergrund der momentanen Entwicklungen so ein bisschen in Schlingern geraten sein.
Ist das nicht auch EA dahinter?
Ja, klar. Ah, okay. BioWare.
Ah ja.
BioWare,
ja,
Spyware. Ja, mal gucken. Anthem 2019 floppt und dann ist BioWare auch dicht.
Nice.
Sehen wir mal. Yes. Ist ja beim momentanen Zustand des Studios auch wurscht. Nintendo. Nintendo ist wieder Hans Dampf in allen Gassen. Oft Thema. Überall, ja. Die haben mit der Switch wirklich so richtig sich wieder etabliert, reetabliert. Nintendo Labo ist der neueste Scheiß. Irgendwelche Pub-Geschichten, die man zusammenfaltet, dann macht man da irgendwas. Ich habe es nicht so richtig gecheckt, muss ich zugeben.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es ja sowas wie ein Bastelset, was sie rausbringen aus vorgestanzten Kartons, aus denen man sich dann unterschiedlichste Gerätschaften bauen kann, die irgendwie an der Realität orientiert sind. Zum Beispiel ein Klavier, ein Mini-Klavier oder, keine Ahnung, da war irgendwie noch so ein Roboter-Rucksack dabei, den man sich aufsetzen kann dann sogar. Damit soll man dann in irgendeiner Form ein Spiel spielen können, was, glaube ich, direkt für dieses Spielzeug gemacht wurde. Ich stelle es mir dann so ein bisschen vor, wie hier, wie hieß es bei der Wii, diese Play-Sammlung, glaube ich, ne? Wii Play, dass man da irgendwie Software korrespondierend mit Hardware in Anführungszeichen hat, Minispiele, vermute ich mal. Gesehen habe ich bislang nur dieses Ankündigungsvideo, wo man eben diese ganzen Pappfigürchen, Pappautomaten in Aktion sieht.
Aber ist das denn wirklich ein Spiel, wo dieser ganze Krempel dann dazugehört, oder ist das irgendwas, was sich durchzieht durch verschiedene Spiele? Das habe ich nicht so gerafft.
Das habe ich auch noch nicht verstanden, tatsächlich.
Ich fürchte, das habe jetzt keiner verstanden.
Naja, wir werden mal schauen. Also Nintendo, ich sag mal so, Nintendo war ja schon immer gut für abgefahrene Ideen oder für neue Konzepte. Da gibt's ja auch wieder die Unken, die sagen, oh, jetzt kommen sie mit ihrer Pappe um die Ecke und so. Warten wir mal ab, ja. Also Nintendo wurde schon häufig totgesagt. Ganz offensichtlich waren das ja Fehlprognosen, wie wir gerade sehen mit der Switch und so weiter. Und viele ihrer Ideen wurden ja auch verschrien, ja. Ich habe keine Ahnung, was damals die Leute zu der Hampelsteuerung von der Wii gesagt haben, aber die hat sich ja auch bewährt. Also ich werde mir den Schrott sicherlich nicht kaufen, weil ich habe genug Quatsch hier rumstehen und dann irgendwie so ein Pappkram brauche ich beim besten Willen nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da zum auch nicht nur bei jüngerer Zielgruppe punkten und insgesamt. Okay, und der Online-Service launcht auch bald, war im Vorfeld schon klar. Mal gucken, ob die sich damit durchsetzen können. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie stark dieses Multiplayer-Segment bei Nintendo ist. Die haben, was haben die? Splatoon? Arms.
Viel haben sie nicht,
Mario Kart. Mario Kart 8 auch. Ja, gut, ich meine, es gibt einfach noch nicht so viele Spiele für die Switch, ne? Die ist ja noch relativ frisch. Dementsprechend Snipperclips ist auch Multiplayer. Rabbids Kingdom und so. Warten wir mal ab. Kann man wirklich so sagen, denke ich. Was für mich sehr interessant war, und da habe ich auch wirklich leichten Brechreiz verspürt. Nintendo plant einen Super Mario Film von den Minions-Machern.
Mhm.
Also, ich weiß nicht, ich habe diesen Despicable Me damals, habe ich glaube ich geguckt, da waren ja die Minions, da sind die Minions ja her, ne?
Genau.
War schon irgendwie okay, ja. Diese Kinder-Animationsfilme sind ja nicht so mein Ding, aber diese Minions sind für mich also wirklich eine der größten Seuchen der Popkultur und ich finde die so zum Kotzen. Und wenn ich höre, dass die Leute, die den Scheiß verursacht haben, sich da um Mario kümmern, bin ich schon wieder sehr, sehr skeptisch. Aber die Frage ist natürlich dabei, was wird das überhaupt, ja?
Wobei die Despicable Me-Filme als solche waren gut. Der Minions-Film war halt totale Grütze. Ja gut, dass Nintendo jetzt nicht sein eigenes Animationsstudio aufbaut, zumindest jetzt nicht direkt, wundert ja jetzt erstmal nicht. Ich finde nur insgesamt interessant, dass Nintendo da anscheinend gerade insgesamt sehr aktiv wird. Online-Service, Labo, Super Mario-Film, sie fangen ja auch noch an auf Mobile jetzt nach und nach mehr Games rauszubringen. Macht so ein bisschen den Eindruck, als wäre da mal irgendwo in einer Marketingabteilung oder ganz oben an der Spitze einer aufgewacht und hat gesagt, oh, wir sind ja doch schon im 21. Jahrhundert, lass uns mal irgendwas machen mit unserer Marke.
Ja, komisch, ne? Die wirken da ja echt, für Nintendo-Feld ist es schon progressiv so langsam. Also da scheint sich was getan zu haben, ja.
Ich kann mich noch erinnern, wie die ersten Nachrichten rumgingen von wegen, es wird ein Lego-Movie geben. Bei dem waren dann doch sehr viele ziemlich überrascht, wie gut der geworden ist.
Der war auch wirklich gut, ja.
Da haben sich ja auch viele Leute alles möglich Schlimme ausgemalt, was rauskommen könnte, berechtigterweise. Und die Folgefilme haben gezeigt, dass dieser Überraschungseffekt und dieses Niveau vom ersten Lego-Movie wohl nicht zu halten war. Also die anderen beiden, die es bisher gibt, sollen ganz brauchbar sein, aber deutlich schwächer.
Der Batman-Movie ist auch super. Wir dürfen aber nicht vergessen, es gab schon mal einen Mario-Movie und
ja,
was da rausgekommen ist, wissen wir.
Den gibt's komplett auf YouTube. Ich bitte euch, guckt ihn euch alle an. Der ist so gut.
Der wird ganz gern abbehandelt und wohlmeinend belacht von Trash-Konnoisseuren. Noch dazu, weil es teurer Trash ist, weil die da richtig Geld rausgeblasen haben.
Das war nämlich damals so das Ding. Also das ist so ein fundamentales Missverständnis gewesen, glaube ich einfach. Die Leute haben sich gesagt, okay, Videospiele sind ja irgendwie doch ein Ding, obwohl alle Leute, die Videospiele spielen und machen und irgendwie gut finden, sind alles Vollidioten.
Es gibt Anekdoten, dass der Dreh so chaotisch war, weil der Regisseur und die Leute keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich machen, dass Bob Hoskins und John Leguizamo ziemlich früh beschlossen haben, ja, wenn wir hier schon einen totalen Kackfilm drehen,
dann sind wir wenigstens die ganze Zeit besoffen.
Dann tun wir wenigstens guten Stoff dabei saufen die ganze Zeit und dementsprechend gab es Probleme am Set und alles.
Die Performance von Bob Hoskins und John Leguizamo sind das geringste Problem dieses Films. Ja. Ey, und es ist Dennis fucking Hopper dabei, ja. Ein Titan.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt aus einem Super Mario Bros. Movie von den Minions machen. Ich meine, die Despicable Me und Minions Filme, auf einem gewissen Niveau sind die schon recht gut, aber ich reihe sie ein unter zweitklassigen Animationsfilme aus dem amerikanischen Raum.
Leute, also wenn ihr solche Animationsfilme gut findet und Lego-Filme gut findet, dann habt ihr ein Problem, nicht ich, weil ich das alles bescheuert finde. Sag ich es einfach mal so.
Naja, würde ich
anders sehen. Das ist naja. Lego. Was ist denn mit euch los? Wie könnt ihr euch denn was angucken?
Hallo, was ist mit dir los?
Hallo, was stimmt mit dir nicht?
Alter, was ist denn in deinem Leben schiefgegangen? What's your major malfunction?
Lego, das klippst du so zusammen und dann baust du ein Haus und ist das geil, aber das guckst du doch nicht als Film an.
Doch, Mann, und gerade als Batman-Film. Oklahoma.
Ganz im Ernst, ich mach jetzt demnächst für Bauarbeiter, mache ich einen Ytong-Film, ja. Das ist dann alles aus diesen Ytong-Steinen, aus diesen Sandstein-Kackdingern oder so, oder Bauschaum oder so. Und das findet man dann auch geil. Ja? Was für ein Quatsch, ey.
Stell dir mal den Stein an vor.
Mein Unmut mit sowas kommt ja aus einer anderen Richtung. Ich finde ja prinzipiell Zeichentrick- und Animationsfilme geil und ärgere mich, dass halt jetzt immer mehr Slots für diesen Markt aufgefressen werden von irgendwelchen Franchise-Sachen, wo sie jetzt draufkommen mit den guten Computerangelegenheiten. Kann man das jetzt umsetzen? Ich mag halt originäre Stoffe, wie zum Beispiel von Leica Studios, Coraline oder Kudo and the Two Strings gemacht haben und sowas. Wenn ich das dann vergleiche, die originären Stories mit diesen Franchise-Sachen, ist natürlich nochmal Welten dazwischen.
Oklahoma.
Jetzt werfen wir es mal, das kannst du auch noch zehnmal sagen.
Ja, werde ich auch.
In einen Topf, Animationsfilm, in dem Sinne Computeranimation und Zeichentrick. Guckt euch mal Jinro an, ja, und guckt euch mal einen ernsthaften Zeichentrickfilm an und dann vergleicht das mal mit diesem ganzen Bullshit, der so aus Amerika kommt, der irgendwie mit den kleinen Knuddelfiechern und so. Ey, wirklich, das kann nicht euer Ernst sein. Als erwachsene Männer und erwachsene Menschen, also wirklich.
Wenn du so sprichst, dann musst du dir unbedingt den Lego Batman Movie angucken. Wenigstens den. Und guck den.
Großartig. Oklahoma.
Oklahoma.
Ja, da kannst du mir auch genau sagen, ey, weißt du, wenn du so redest, dann musst du dir einfach mal dein linkes Ei auf die Tischplatte nageln. Das musst du einfach mal machen. Das ist nämlich richtig.
Oklahoma, cool. Oklahoma.
Okay. Das ist für mich ungefähr, das ist für mich vergleichbar, ja. Ein Film über ein Zeichentrickfilm über Batman aus Lego, das ist doch bescheuert.
Also, Oklahoma.
Das ist so eine Idee. Wo sind wir jetzt? Wo geht's weiter? Awesome Kentucky. Games Done Quick, Don. Warum denn überhaupt? Das ist Speedrun. Ist auch Quatsch.
Ich sehe schon hier, Akroos ist jetzt hier unterwegs. Hat sich hier warm geredet.
Ja, ich bin ein bisschen on fire, muss ich zugeben.
On fire. Awesome Games Done Quickly war diesen Monat. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Eine Woche vielleicht oder so. Und es ist immer wieder sau interessant, da dann reinzugucken und zu sehen, was, wie detailmäßig die Leute sich da reinknien und sonst was. Da hat man dann Endgegner bei Mega Man X, die haben Iframes. Je näher sie an der Wand sind, desto länger sind irgendwie die Iframes oder irgendwie sowas. Oder es gab ja mal einen Lauf, das war nicht dieses Jahr, sondern voriges Jahr, wo sie Super Mario World so gehackt haben, quasi im Spiel, dass sie daraus so eine Art Level-Editor machen konnten oder irgendwie sowas. Also ganz abgefahrene Sachen. Es ist dann immer wieder interessant zu hören, was die Leute dann ja daraus dann rausziehen können. Auch so an Wissen und allem eben halt. So, mehr habe ich leider auch nicht dazu zu erzählen. Ihr habt das gar nicht so weiterverfolgt, oder?
Null. Also ich kenne den Namen, aber ich habe damit gar keinen Vertrag irgendwie. Das ist...
Entschuldigung, worum geht's jetzt?
Ach ja, und das ist natürlich eine schöne Aktion von wegen mit hier den ganzen Spenden. Und ich glaube, über 1 Million Dollar kommt, glaube ich, dabei heraus, die dann für Krebs gespendet werden. Gegen Krebs.
Für Krebs.
Für Krebs.
Himmel. Für die noch nicht genug haben. Ich stecke da nicht so tief drin. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass jetzt demnächst oder läuft schon der europäische oder weltweite Uncharted-Multiplayer-E-Sports-Event ist. Und ja, das habe ich ungefähr 3 Sekunden im Kopf und denke mir dann, ich weiß nicht, ob ich mich da hinsetzen würde, wenn das übertragen wird, und dann da sitze und mir überlege, ja, Supermannschaft mit Fieber. Da ist für mich noch ein großer Graben zwischen anderen zugucken beim Spielen über Computer oder ob ich selber spiele.
Aber das ist teilweise auch interessant, so die ganzen E-Sport-Geschichten. Es kommt auf die Spiele an sich drauf an und wie zuschauerfreundlich die auch sind. Also StarCraft, wenn einer gegen einen spielt, das ist natürlich mit Kommentaren, kann man sich sehr gut angucken. Oder Team Fortress 2 oder Overwatch, solche Multiplayer-Geschichten, wenn auch die Kamerawechsel und so weiter gut funktionieren. Was für mich wiederum sehr schwer zu verfolgen ist, ist dann sowas wie Dota 2.
Habe ich die Anekdote schon erzählt, wo ich mal auf der Gamescom war und dann habe ich mit einem Kumpel zusammen, bin ich da irgendwie vorbeigestolpert und dann war auf der großen Leinwand League of Legends und wir haben da hingeguckt und kannten das beide noch gar nicht so und das ist ja schon ein paar Jahre her und dachten so, was ist denn da los, dort machen die irgendwas. Auf einmal fangen alle an zu jubeln, weil wohl irgendwas passiert ist, was total geil war und wir dachten dann nur, ey, wir können nicht mal entschlüsseln, warum das jetzt gut war, was da passiert ist. Also wir konnten nicht mal entschlüsseln, was da passiert ist oder dass etwas passiert
genau
ist.
Genau das hatten Spieler 2 und ich auch auf der Gamescom vor 2, 3 oder 4 Jahren und genau dasselbe Ding und ja, cool. Okay.
Weil ihr da so reingestolpert seid und halt den Anfang nicht mitbekommen habt oder weil ihr da schon seit einer halben Stunde mitbeobachtet und nicht wisst, warum die Einheimischen jubeln?
Ja, wir haben so ein paar Minuten das uns angeschaut, aber wir haben einfach nicht mehr gecheckt, was das ist. Also das ist so interessant. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Das ist diese Diversität der Videospiele. Nur weil du ganz gerne mal, ja meinetwegen Uncharted oder Doom zockst, bist du noch lange nicht drin bei LOL oder bei irgendwas, bei Online-Spielen oder so.
Ja, ja.
Ich kapiere es einfach nicht. Ist cool, wenn Leute daran Spaß haben und es freut mich für die, aber Videospiele sind nicht eins, ja.
Man muss halt wirklich drin sein dann in den Spielen.
Ja.
Und dann wiederum, man braucht auch wirklich das Drumherum, also Kommentaren und Kamera, dass man die guten, richtigen Perspektiven hat, ne. Das muss auch alles eben halt stimmen und so weiter. Also schon abgefahren, was da dann reingesteckt wird.
Ja, eben, und ich habe absolut keine Ahnung von diesen Online-Kompetitiv-Geschichten. Und im Gegensatz zu Lego würde ich aber sagen, macht ruhig. Ist ja cool, dass das gibt. Egal. Dann kommen wir doch mal zu dem, was so in der nächsten Zeit veröffentlicht wird. Und wir haben es schon mal angerissen in der letzten Rückschau oder in der Vorschau vielmehr in unserem Podcast. 2018 ist möglicherweise nicht so brillant wie 2017, aber ein großes Highlight wird möglicherweise sein, das Remake von Shadow of the Colossus für die PS4. Christian, da bist du doch einer von denen, die sich darauf freuen. Endlich mal durchspielen den ganzen Tag, oder?
Das werden wir noch sehen.
Vielleicht.
Ob wir es schaffen oder ob ich schaffe. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ist ja dann auch erst der dritte Anlauf, der dritte Kauf, den ich tätige. Also ich habe die allein mitfinanziert. ich war's. Ich freue mich tierisch drauf, das jetzt nochmal anzugehen. Ich habe ein bisschen Bedenken, was die Grafik angeht. Sieht fantastisch aus. Alles, was ich bislang in Videos gesehen habe, sieht absolut fantastisch aus. Mir macht die neue Farbpalette, die sie da benutzt haben, ein bisschen Sorgen. Team Ico ist ja grundsätzlich traditionell eher so ein bisschen grau in grau in grau und das, finde ich, macht unheimlich viel von der grundsätzlichen Atmosphäre aus. Und wenn man sich jetzt so die bisherigen Trailer anguckt und was da so rausgefallen ist, dann sieht das plötzlich alles ein bisschen bunter aus und alles ein bisschen erdtöniger, viel sattes Grün in der Landschaft, was vorher nur so partiell vorhanden war, also beziehungsweise wo der Kontrast zum Grau immer vorhanden war. Und jetzt ist es alles so Ton in Ton in Ton und irgendwie, finde ich, nimmt das sehr viel von der typischen Team-Eco-Atmosphäre. Aber ich freue mich trotzdem drauf.
Ja, also ich habe da tatsächlich auch ein bisschen was zugeschaut. Ich meine, erstmal finde ich gar nicht, dass das so weit weggeht von dem. Also ich weiß schon, was du meinst. Also es ist, wenn man das Original kennt, sage ich mal, ein etwas befremdlicher Look. Man muss dazu sagen, dass hier diese, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die heißen, Blue irgendwas. Ich glaube Blue Point oder so. Ist auch wurscht. Die haben bis jetzt auch überwiegend Remakes gemacht und man munkelt ja, dass jetzt danach noch irgendwas mit dieser neuen, das ist ja eine neue Engine, dass die da was Eigenes machen. Also die haben das tatsächlich auch von Null nochmal neu aufgebaut. Ja, eine eigene Interpretation sozusagen des Spiels, sehr nah im Original zwar. Das Ding ist dabei, ist es denn so eine neue Farbpalette oder liegt es auch einfach daran, dass mit der neuen Technik auch eine höhere Farbtiefe möglich überhaupt ist? Ne? Also ich weiß es noch nicht. Also ich finde allein, also wenn ich so Bilder sehe von dieser L-langen Brücke da zum Beispiel und das in dieser formvollendeten Grafik sehe, ich finde es schon geil, muss ich sagen.
Aber wenn du jetzt auch mal den direkten Vergleich zu Last Guardian anschaust, das ist schon was anderes von der Farbe, von der Atmosphäre her. Und für mich sind die Team Ico-Spiele in sich immer sehr konsistent gewesen. Und das fällt dann schon raus, wenn du das daneben stellst. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung. Ich glaube nicht, dass das Spiel in irgendeiner Form schlechter macht. Ich habe nur so ein bisschen wirklich das Gefühl, dass es so ein bisschen dieses Poetische rausnimmt, was den Spielen ja eigentlich immer innewohnt.
Also da habe ich jetzt Last Guardian auch zu wenig vor Augen. Obwohl, es gibt ja auch Leute, die sagen, sie wünschen sich ein Last Guardian Remake von dem Studio. Damit es endlich mal vernünftig läuft, ja. Es mag sein, ja. Es mag sein, dass es jetzt, auch wenn ich da jetzt nicht ganz bei dir bin inhaltlich, aber so, vielleicht haben die es mehr zum Spiel gemacht. Ne? Wenn du weißt, was ich meine. Also vorher war es wirklich, ja, wie du sagst, poetisch. Ich hatte immer den Eindruck bei diesen Team Ico-Geschichten, das ist alles mehr als ein Spiel. Und gerade deswegen ist es ja auch scheißegal, ob The Last Guardian gut läuft oder so. Das haben ja auch viele, nicht zuletzt Gamers Global und Co., missverstanden und dachten, sie müssten dann irgendeine Zahl darauf kleben und sagen, es ist aber schlecht, weil es irgendwie so anstrengend und so schwierig oder irgendwas, bla bla bla. Das
sind Spielejournalisten.
Ja, genau, die alten Spielejournalisten, ja, die alten Waschmaschinentester. Das ist ja das, was wir eben schon angerissen haben, dass wir einfach so eine diverse Spielelandschaft haben, ja, und Team Ico ist vielleicht ein eigenes Genre, ja. Mal gucken, was da drüber ist. Da haben wir auch beim letzten Mal schon mal gesprochen, auch ein bisschen skeptisch bei der neuen Steuerung und so weiter, bei der angepassten, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen was von dem Charme nimmt.
Aber das ist ja alles optional. Das ist also, wird ja angeboten
genau.
Zum Herumdoven. Hier willst du moderne Steuerung haben, wie sich die letzten 5 Jahre eingependelt hat als Konvention, oder willst du die Steuerung haben aus der Zeit, als jeder gemacht hat, was er will?
Wobei schon ganz schön ist, dass man für eine Aktion nicht 3 Knöpfe drücken muss. Also, das gab's ja da durchaus. Also von daher.
Also ich sag mal so, obwohl wir alles alte Säcke sind und irgendwie früher sowieso alles besser war und so, gerade bei Polenö sind wir schon klar oder haben wir schon die Einstellung, es ist schon okay, was in den letzten Jahren passiert ist und dass es einfach nicht mehr alles so kantig und eckig und so anstrengend ist, ja, wie noch zu PS2-Zeiten oder damals mit dem 486er oder weiß der Geier, ja. Und Christian, du wirst das direkt zu Release spielen, nehme ich an?
Direkt am Release-Tag durchspielen. Ich weiß nicht mal gerade auswendig, wann es rauskommt, ehrlich gesagt. Aber ja, ich werde spielen.
In 4 Tagen, am 7.
Ja, ich habe ja gerade Prey gekauft.
Okay, dann schiebt es mal bis da hinten. Ja,
ja, schaffe ich.
Alter, Prey ist so geil.
Du wirst, ja, Mann.
Du wirst uns danken. Ja, du wirst Don und mir danken. Auf jeden Fall, dass wir dich gezwungen haben, es zu kaufen. Ich habe es auch wieder mal vorbestellt und ich werde es mir dann auch gleich reinziehen. Ich habe Bock drauf.
Gut. Also das sind dann quasi eure nächsten Spielprojekte quasi, oder das spielt er dann als nächstes, ne? Ja. Molo, was spielst du denn als nächstes? Okay, wahrscheinlich auch Shadow of Colossus.
Wirklich, vor der Tür steht für mich als nächstes erst im März neue Spiele.
Ach so.
Shadow of the Colossus hätte ich zwar gute Lust,
Hast du sonst alte Spiele, die du nachholen möchtest?
Momentan Nier Automata und ich nehme an, da muss ich einiges an Stunden reinbuttern.
Ah ja.
Bei dem, was ich mir so grob ausrechne, von der Größe der Map, wie viel da an Story noch kommt und so. Vor allem, weil ich gemerkt habe, dass Nier Automata ja doch einiges an Backtracking hat, nach dem Motto, jetzt hat sich da was geändert und du gehst dieselbe Gegend nochmal ab und jetzt sind die Sidequests drin verteilt und ähnliches.
Ja.
Aber Shadow of the Colossus bin ich noch am Zögern. Ich finde es super doll, dass es remastered rauskommt. Aber ich habe tatsächlich kleine Zweifel, ob ich das jetzt bald brauche, weil ich nicht den großen Unterschied wähne, dass er kommen wird zwischen der PS3 und der PS4-Version. Ich denke, dass dieser Remastered vor allem sich an Leute wendet, die eben nur eine PS4 haben. Dass dieser Titel praktisch auch für diese Generation zugänglich sein wird. Ich glaube, dass die auch irgendwo einen geheimen Vertrag haben mit Team Ico und Ähnlichen, dass die ihr okay geben zu jedem weiteren Remastered auf den nächsten Konsolengenerationen. Also das wird es wahrscheinlich auch noch in 1000 Jahren geben. In PlayStation, Virtual Reality, Live Environment, irgendwo auf dem Saturn kannst du dann hinfahren, gibt's dann Shadow of the Colossus, kleinen Mond, wo du auch das dann in dieser olfaktorisch aufgeladenen virtuellen Realität dir reinfahren kannst.
Also ich habe Videos gesehen zu Shadow of the Colossus, zum Remake, und es ist also optisch jetzt so viel geiler als auf der PS3. Es ist ein anderes Spiel.
Ich bin halt immer am Zweifeln, weil ich gucke mir das ziemlich rotzig irgendwie auf dem Computerbildschirm an, irgendwelche YouTube-Gameplay-Trailer und ähnliches, und denke mir halt so, okay, die eigentliche Qualität siehst du halt nur auf der Anlage selber. Ich habe eben keinen 4K-Fernseher oder keinen super-duper HD-Fernseher, mit dem ich YouTube in der Qualität auch gucken kann. Meine Leitung gibt das so nicht her. Der stuft das runter von der Leitung her auf irgendeine niedrigere Auflösung. Mein Eindruck ist schon, dass es sehr, 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 sehr schön wird. Natürlich ziemlich aufgeblasen, um Effekte, die es bei den bisherigen Shadow of the Colossus gar nicht gab. Irgendwelche komplizierteren Luminanzeinstellungen und halbdurchlässigen Oberflächen, in denen das Licht sich bricht und so weiter. Das ist ja auf der PlayStation 4, glaube ich, Usus bei so ziemlich allen Models und allen Oberflächen. Und auf der 3er glaube ich, in Ansätzen vorhanden, aber ich mache mir zum Beispiel Gedanken, wenn ich die Trailer sehe, ist es akustisch, glaube ich, das gleiche Spiel. Ich sehe halt als Perfektionist schon noch Möglichkeiten, Geld auszugeben und richtige akustische Instrumente aufzunehmen, da den Akustikanteil zu erhöhen, weil du hast halt sehr oft diese Eigenheit, dass die produzieren mit wenigen Akustikmusikern und den Rest füllen sie dann mit E-Streichern auf und ähnlichen. Da hätte man noch verbessern können und ähnliches. deswegen sage ich, ich glaube, der Unterschied wird gar nicht so groß, bis auf den Umstand, dass halt, was man sieht, eine Grundtönung da zu scheinen sein. Also das hat irgendwie, ähnlich wie ein Sepia-Filter, es hat so einen leichten, ich weiß nicht, ob das die Remastered-Version war, die so leicht gelblich-grünlich eher schimmert, wo das Original 3er und die 2er-Version eher so eben gräulich ist. Oder nicht gräulich, aber so bleich, etwas unsaturiert. Nur ganz, ganz selten kriegt es richtig strahlende Farben, was dann aber auch gescriptet ist meistens.
Und was auch sicherlich irgendwie an der Hardware liegt, ne? Die PS2 war damals ja auch extrem überfordert mit dem ganzen Ding. Aber wurscht, wie gesagt, wir haben schon viel zu viel darüber gesprochen eigentlich, denn ich denke, in der nächsten Folge werden wir noch ein paar Wörter darüber verlieren können, gerade wenn ich das gespielt habe und vielleicht auch der Christian, der aber vorher unbedingt nochmal Prey spielen sollte,
ja,
was er sich ja schon gekauft hat.
Er ist hoffentlich auch nicht wieder umgetauscht. Aha, ich hab's mir gekauft.
Oh Gott. Zu dem Preis auf jeden Fall. Also ich würde ja noch mal ganz kurz ein paar Wörter zur Xbox One X verlieren. Es ist immer schön, sich eine neue Konsole zu kaufen. Und ich habe da auch einfach Bock drauf. Deswegen habe ich mir das Teil auch geholt. Bin ja eigentlich auch einer von denen, die sich immer über die Xbox One lustig gemacht haben. Völlig zu Recht, meines Erachtens immer noch. Weil das ist einfach auch eine ziemlich lächerliche Konsole. Gerade die Standard Xbox One. Aber mit der X, da ist da eben noch mal ein bisschen mehr Power drunter. Und auch noch mal ein ganzes Stück mehr als bei der PS4 Pro. Und wie gesagt, dieser UHD-Player, 4K Blu-ray-Player, wie auch immer man es nennen mag, der hat mich dann auch noch mal gereizt, weil ich so ein Ding mir eh hätte jetzt kaufen wollen und dann dachte ich, okay, dann gibst du ein paar Euro mehr aus und hast dann gleichzeitig noch eine Konsole für die Multiplattform-Spiele, wie ich aber eben schon auch bei Quantum Break angesprochen habe. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ist meine erste Erfahrung mit der Xbox One X und ich muss sagen, natürlich richtig geil ist es der Controller. Super Controller, also ich habe ja vorher den 360-Controller auch schon sehr gemocht und der Xbox One ist nochmal eine Spur geiler irgendwie und auch wenn das die Vibrationen komische Geräusche von sich gibt, aber na gut, ist super verarbeitet und der sticht meines Erachtens auch, wenn man auf das Layout steht, den von der PS4 locker aus. Was sehr störend ist dabei, und da hat auch der Don auch schon gescherzt, dein neues Hobby, Updates runterladen. Also, ja. Es ist wirklich pervers. Also du steckst ein Spiel rein und dann lädst es erstmal 50, 60 Gigabyte Update runter. Was ist los mit euch? Was stimmt da nicht? Bei den 4K-Dingern habe ich immer noch gedacht, okay, da haben sie eine Ausrede, weil die 4K-Assets sind so fett. Doom hat noch gar keinen 4K-Patch. Knapp 60 GB Update. Also ich wohne in der Großstadt, ja. Ich habe inzwischen sogar eine halbwegs brauchbare Internetleitung, nachdem Vodafone Kabel Deutschland mich total verarscht hat und Vodafone DSL auch scheiße gelaufen ist. Fuck them. Es dauert halt trotzdem Stunden, ja. 60 GB ist massiv und die Festplatte der Xbox ist auch nur 1 TB groß. Dementsprechend habe ich jetzt die eben schon genannten Spiele installiert. Noch irgendwie ein Download-Spiel hier, Victor Vran oder so ein Scheiß. Und ist noch 200 GB frei oder so noch. Also nur noch ein Fünftel. Was ist da los? Was soll das? Warum sind die Updates so fett? Vor allem bei Spielen, die auch auf der PS4 laufen. Also bei der PS4 hast du keine 60 GB Download für Doom. Also ist mir nicht ganz erklärlich. Also ich vermute ja, dass das irgendwas mit der Kompression zu tun hat oder so. Und das ganze Menü von der Xbox One ist für mich auch total kontraintuitiv und ich hatte das Gefühl bei der Xbox 360, dass das alles irgendwie ganz flott war und das war irgendwie ganz okay. War irgendwie angenehmer als bei der PS3 im direkten Vergleich. Und da muss man sagen, ist für mich im direkten Vergleich ist auch die PS4 deutlich geiler jetzt. Also dass die Xbox One da so im Hintertreffen ist, hat einen Grund, ganz eindeutig. Ich werde mir jetzt Multiplattform-Geschichten auf der Xbox One X holen, weil die dann wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen oder so. Aber so wirklich empfehlen kann ich diese Konsole nicht. So, kurzer Monolog von mir. Habt ihr noch Kommentare zu Xbox One X?
Nein.
Warum auch?
Ja, warum auch?
habt ihr denn sonst noch was, was ihr gerne loswerden wolltet? Don, was spielst du denn als nächstes?
Das Tolle ist ja jetzt hier, ich habe jetzt vorlesungsfreie Zeit. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, hier im Podcast haben wir es nicht angesprochen. Ich war Softwareentwickler, jetzt bin ich mittlerweile wieder Student, weil ich keinen Bock hatte auf die Softwareentwicklung. Und nun habe ich vorlesungsfreie Zeit, was saugeil ist. Und die ersten 1-2 Wochen werde ich jetzt wohl damit verbringen, Splinter Cell zu spielen. Ich habe den ersten Teil gespielt, den zweiten zur Hälfte. Und jetzt will ich endlich mal hier rein Tisch machen mit der Reihe. Und zumindest die ersten 3 Spiele mal durchschaffen. Und ich überlege hier God of War. Ich weiß nicht, ob ich so richtig Lust habe auf den neuesten Teil. Aber ich glaube, den dritten Teil werde ich jetzt, glaube ich, auch endlich mal nachholen. Ich weiß nicht, ob ich noch die vorigen Teile spiele, die vorigen 5. Aber mal gucken. Aber das wären so die Sachen.
Spiel höchstens die Hauptteile. Also den Rest brauchst du
eigentlich nicht. Der Witz ist ja auch, eigentlich kenne ich die anderen Teile auch schon alle.
Ja, okay.
Ne? Aber es ist so eben halt dieses Reinkommen, ne? Weil es fängt ja wirklich an mit direkt nach dem zweiten Teil. Von wegen zweiter Teil, to be continued und dann gleich Kampf gegen Poseidon, ne?
Also God of War 3 würde ich dann auf der PS4 zocken und den Rest, ja, einfach links liegen lassen. Das muss man nicht normal spielen. Und bei dem neuen bin ich aber bei dir, da bin ich auch sehr skeptisch.
Ja, ja und ansonsten bei euch läuft dann Shadow of Colossus dann.
Ja, haben wir schon gesagt, das ist für mich auf jeden Fall auch vermutlich das nächste Spiel. Evil Within 2, da liebäugel ich mich noch mit, weil ich den ersten ja so geil fand. Das würde ich mir dann auch für die One X halt holen. Und
den ersten Teil fand ich lame, aber der zweite hat mir sehr gut gefallen. Also ja, auf jeden Fall. Die eine geile Szene, ich glaube, ich hatte sie dir auch geschickt von wegen, come with me. No, so, ja. There's evil outside. Yeah, but there's evil within too. So geil. Und dann noch der Blick in die Kamera.
Ah. Ja, das ist halt so herrlich. Ein vierte Wand-Ding, ja. Aber ich habe ja ein bisschen Angst, weil so viele Leute, denen der erste nicht gefallen hat, den zweiten so gut finden, dass mir jetzt wiederum der zweite nicht gefällt. Ja. Aber ich werde.
Den Leuten gefällt das, da stimmt was nicht.
Da kann doch irgendwas nicht sein. Ich werde auf jeden Fall den irgendwann nochmal zocken, mal gucken. Aber ich habe ihn mir jetzt noch nicht gekauft, weil ich eh so viel noch rumstehen habe, was ich nochmal spielen möchte. Irgendwann. Ich habe auch mal geguckt, die Downward Compatibility zur 360 von der Xbox One bringt mir nicht so viel, weil die Spiele, die ich für die 360 noch habe, die ich noch spielen wollte, gehen alle nicht. Geil. Aber ohne Scheiß, kein einziges, ey. So blöd, naja, wurscht. Ja, Mole, du freust dich nur auf Ni No Kuni, dementsprechend gibt's für dich erstmal nichts. Wenn es von eurer Seite dann nichts mehr gibt, was ihr ergänzen möchtet, würde ich diese erste Folge polynös so langsam mal zum Ende führen hier. Wir hätten natürlich noch tausend Sachen, über die wir reden können, aber wir wollen ja so uns so ungefähr an die Zeit halten.
Wir wollen uns ja kurz halten und ein Arbeitsziel von dem Projekt war ja auch.
Polynö fasst sich kurz.
Mal gucken, ob uns das gelingt.
Haben wir uns gleich gespart, weil wir dachten, das klappt eh nicht.
Es entwickelt sich noch alles. Es kommt noch alles. Es ist die erste Folge.
Wir haben deutlich mehr aufgenommen, als wir anvisiert haben. Aber mal gucken, was nach dem Schneiden überbleibt. Ihr werdet sehen. Ihr wisst es ja jetzt schon längst, liebe Hörerinnen und Hörer und andere, was wir da hingeschmissen euch haben. Ja. War eine nette Runde, finde ich. Ich freue mich auf die nächste. Und ich würde sagen, ein Tschüss von mir und damit dabei waren der Don.
Adieu.
Der Christian.
Tschüss.
Tschüss. Und der Molosowski.
Salute.
Und damit entlassen wir euch. Tja, gebt uns gerne Feedback. Schreibt was in die Kommis. Ja.
Subscribe. Gebt uns einen Daumen hoch.
Und Subscribe. Ja, genau. Bei Twitter, Polynö und so. Ne? Aber ihr seht die alle schon. Bis dahin. Tschüss.